Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gospel Truth. Ich freue mich sehr, heute eine ganz neue Serie zu beginnen, in der ich gemeinsam mit Ihnen den Römerbrief durchnehmen möchte. Ich sage es Ihnen, das ist eines meiner liebsten Themen. Diese Wahrheiten haben mein Leben komplett verändert und ich glaube, dass das auch in Ihrem Leben geschehen kann. Wissen Sie, 1968 hat der Herr mein Leben berührt. Und schon kurz nachdem ich dieses übernatürliche Erlebnis mit Gott hatte, war ich bei einem Treffen und hörte einen Mann sagen, wer die ersten 8 Kapitel des Römerbriefes versteht, dessen Leben wird komplett verändert werden. Ich sah das als eine Herausforderung und begann, den Römerbrief zu lesen. Ich würde sagen, die ersten 15 Jahre, in denen ich mich ausführlich mit Römer beschäftigt habe, hatte ich wirklich damit zu kämpfen. Besonders weil dieses Buch Paulus' Meisterwerk über die Gnade Gottes ist und im völligen Widerspruch zur gesetzlichen Religion steht, die es einzig und allein auf Leistung abgesehen hat. So bin ich nämlich erzogen worden. Jesus hat in Markus Kapitel 7, Vers 13 gesagt, dass die Traditionen und Lehren der Menschen das Wort Gottes aufheben. Und der Römerbrief, genauer diese Lehre über die Gnade Gottes und unsere Freiheit in Christus, war so anders als alles, was mir beigebracht worden war, dass meine Tradition und die einhergehende Lehre die großartigen Erkenntnisse des Römerbriefs abhoben. Aber ich studierte einfach immer weiter und ich würde sagen, nach 10 oder 15 Jahren begann ich Erkenntnis zu gewinnen. Und das hat nicht aufgehört. Es ist nicht, als ob ich schon alles verstanden hätte. Aber ich bin an einen Punkt gelangt, an dem der Römerbrief einer meiner liebsten Dinge geworden ist, die Gott mir je gezeigt hat. Es ist einfach genial. Sie können den Römerbrief nicht lesen, ohne sich in Gott zu verlieben. Vorausgesetzt, Sie verstehen ihn auch. Wenn Ihre Tradition und Ihre Lehren sich nicht gegen diese Wahrheiten stellen, dann werden Sie sich in Gott verlieben, aufgrund all der großartigen Dinge, die er getan hat und weil er Sie unabhängig von Ihrer Leistung liebt. Ich möchte Sie also ermutigen. Einige von Ihnen wissen vielleicht gar nicht, dass Ihre Beziehung auf Leistung basiert, dass Sie unter Schuld und Verdammnis leben und sich unwürdig fühlen, weil Sie dem Feind erlauben, dass er Sie für Ihre Fehler anklagt. Vielleicht ist Ihnen das gar nicht bewusst, aber wenn wir den Römerbrief durchnehmen, dann garantiere ich Ihnen, dass er Ihr Leben auf den Kopf stellen wird. Ich möchte Sie also ermutigen, Ihr Herz weit zu öffnen und Gott zu bitten, zu Ihnen zu sprechen. Denn das hier, diese Wahrheiten sind voller Kraft. Wissen Sie, im Galaterbrief spricht Paulus im Grunde über die exakt selben Dinge wie hier im Römer. Aber in Galater ist es, als ob er die Samthandschuhe ausgezogen hat. Er ist sauer auf die Galater. Sagt, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert? Galater Kapitel 3, Vers 1 und so weiter. Ich meine, es geht ganz schön rau her. Im Römerbrief geht es um dieselben Dinge, aber er geht viel systematischer ran und versucht aufzuzeigen, warum wir Gottes Gunst nicht länger verdienen müssen. Dass das Gesetz nicht dazu dient, uns freizusetzen, sondern uns bewusst machen soll, wie dringend wir einen Retter brauchen. Und letztendlich zeigt er uns, was Jesus für uns getan hat. Römer Kapitel 8 ist einfach eine gewaltige Stelle dazu. So gibt es jetzt keine Verdammnis. Und das Wort keine meint null, zero, nada. Es handelt sich um ein absolutes Negativ im Griechischen. Es gibt keine Verdammnis. Es gibt keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind. Gott verdammt uns nicht. Gott ist nicht sauer auf sie. Er ist nicht einmal mehr schlecht gelaunt. Gott liebt sie, nicht weil sie liebenswert sind, sondern weil er die Liebe ist. Und ich sage es Ihnen, der Römerbrief hat es in sich. Er wird einen sehr großen Unterschied in Ihrem Leben machen. Ich habe ein Buch zu diesem Thema, Gnade, die Kraft des Evangeliums, das sich mit denselben Dingen beschäftigt, die wir hier durchnehmen. Dazu gibt es auch noch CDs, DVDs und auch noch einen Studienführer, der Ihnen dabei helfen soll, all diese Wahrheiten anderen Leuten näher zu bringen. Wenn Sie Menschen kennen, die ihre eigene Errettung nicht wirklich genießen, die zwar von neuem geboren wurden, wenn sie sterben würden, wären sie zwar im Himmel, aber sie leben nicht im Sieg. Sie haben keine Leidenschaft für die Dinge des Herrn, dann garantiere ich Ihnen. Der Römerbrief ist die Antwort. Ich möchte Sie also ermutigen, Ihr Herz zu öffnen. Wir beginnen heute mit dieser Serie und werden uns einige Wochen lang damit beschäftigen, aber ich verspreche Ihnen, diese Wahrheiten sind lebensverändernd. Im allerersten Vers des Römerbriefes sehen wir, dass Paulus der Autor ist. Es heißt in Vers 1, Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Nur damit Sie Bescheid wissen, aus Zeitgründen werde ich nicht auf alles eingehen. Manches hier ist einfach die Einleitung. Er erzählt, wer er ist, woher seine Autorität kommt. In Vers 8 schreibt er auch, zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus, um euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Junge, was für ein Zeugnis für die Menschen in Rom. Wissen Sie, Paulus hatte diesen Leuten nie direkt gedient. In seinen einleitenden Bemerkungen steht, dass er verhindert war, zu ihnen zu kommen. Er wollte sie besuchen. Er wollte ihnen das Evangelium verkündigen. Er hatte sich vorgenommen, nach Rom zu gehen, die Hauptstadt des Römischen Reiches, der Mittelpunkt des Geschehens. Aber er sagt selbst, er war verhindert. In Römer Kapitel 5 erklärt er, was genau dieses Hindernis war. Es gab einfach zu viele Leute, die er erreichen wollte. So viele Leute, so viele Möglichkeiten, und er war einfach dort treu, wo er sich gerade aufhielt. Aber er sagte nun, da er all den Leuten in Asien das Evangelium verkündigt hatte, war er bereit, nach Rom zu kommen. Wie sich herausgestellt hat, ist er dort allerdings nicht freiwillig hin, nicht aus eigenen Stücken, sondern weil er in Jerusalem verhaftet worden war. 2 Jahre lang war er im Gefängnis. Im Land Judäa. Und dann wurde er als Gefangener nach Rom gebracht. Auf der Insel Melita erlitt er dann den Schiffbruch und letztendlich landete er als Gefangener in Rom und blieb als Gefangener in Rom. 2 Jahre lang. Aber er kam dorthin. Aber hier, also im Römerbrief, schreibt er, dass er den Menschen dort noch nicht selbst begegnet war, aber dass er von ihnen gehört hatte. Ihr Glaube wurde in aller Welt verkündet. Das ist doch gewaltig. Und so schreibt er in Vers 11, denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Sie sehen, ich überspringe hier ein paar Zeilen. In all diesen Dingen stecken gewaltige Erkenntnisse. Aber ich möchte an den Kern gelangen, an das Herz der Dinge, die Paulus im Römerbrief geschrieben hat. Aber während wir das alles hier überfliegen, lassen Sie mich nur kurz erwähnen, dass wir hier sehen, dass wir geistliche Gnadengaben anderen zuteilwerden lassen können. Sie können tatsächlich die Dinge, die Gott Ihnen gegeben hat, nehmen und auf andere Leute übertragen. Deshalb legen wir jemanden auch die Hände auf, wenn er ordiniert wird. Dabei handelt es sich nicht einfach um eine religiöse Formalität oder ein Ritual. Nein, man kann Dinge wortwörtlich übertragen. Wie bei einem Auto. Wenn die Batterie leer ist, dann brauchen Sie ein zweites Auto, das Sie mit einem Starthilfekabel an Ihres anschließen. So können Sie Ihre leere Batterie umgehen und durch das Kabel die nötige Energie direkt zu Ihrem Auto bringen, um den Motor zu starten. Nun, auf gewisse Weise handelt es sich dabei um Ihr Starthilfekabel. Sie können anderen Leuten die Hände auflegen und die Kraft Gottes, die Salbung Gottes freisetzen. Es gibt viele Beispiele davon. Menschen mussten nur den Saum von Jesu Gewand berühren, Markus Kapitel 5. Und die Kraft Gottes wurde freigesetzt, die blutflüssige Frau wurde geheilt. Sie war nicht die Einzige, die geheilt wurde, nur indem sie den Saum von Jesu Gewand berührte. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass Petrus nur vorbeilaufen musste und sobald sein Schatten die Leute berührte, wurden sie geheilt. Nun, auf jeden Fall können sie die Kraft Gottes übertragen, sie können die Salbung Gottes freisetzen. Und Paulus sagt hier, denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Und in Vers 14 geht es weiter. Ich bin ein Schuldner sowohl den Griechen als auch den Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Wissen Sie, heutzutage benutzen wir das Wort Barbaren nicht mehr, aber Paulus will damit sagen, ich bin nicht nur ein Schuldner der religiösen Juden, ich bin auch ein Schuldner der Leute, die den Herrn nicht kennen. Paulus verspürte eine Verantwortung, und ich sage es Ihnen, das ist etwas, das so vielen Gläubigen heutzutage fehlt. Sie fühlen keine Verantwortung mehr, ihren Glauben zu teilen. Ich habe doch tatsächlich erst gestern eine Umfrage von Barna, George Barna, gelesen. Sie wissen schon, der Kerl, der all die Umfragen macht. Er ist einfach ein Experte auf diesem Gebiet. Und nun, in seiner Umfrage kam heraus, dass die meisten Christen keine Verantwortung verspüren, ihren Glauben mit anderen zu teilen. Ich habe schon viele Leute sagen hören, dass wenn sie dafür verhaftet werden würden, ein Christ zu sein, dass es dann nicht genügend Beweise gäbe, sie auch tatsächlich zu verurteilen. So wenig sieht man in ihrem Leben davon. Sie reden nicht zu den Leuten, mit denen sie arbeiten, zu ihren Nachbarn und all diese Dinge. Das ist einfach komplett falsch. Was Paulus hier ausdrückt, gilt nicht nur für ihn. Jeder Einzelne von uns muss sich darüber bewusst werden, dass wir Schuldner sind. Wir haben eine Verantwortung, nicht nur gegenüber den Leuten in unserer Gemeinde, sondern auch gegenüber den Leuten in unserer Familie oder sonst wo. Wir haben die Verantwortung, unseren Glauben mit anderen Leuten zu teilen. Wissen Sie, einige von Ihnen sehen diese Sendung, bevor Sie in die Arbeit gehen. Und ich möchte Sie heute einfach ermutigen. Beten Sie einfach. Bitten Sie Gott, Ihnen zu zeigen, ob Sie heute auf irgendeiner Weise einer Person, mit der Sie arbeiten, helfen können oder irgendeiner anderen Person. Sie gehen doch in den Supermarkt oder Ihr Auto tanken und kaufen dabei vielleicht noch irgendwas ein. Sie könnten doch einfach etwas sagen, etwas tun, das diesen Leuten dient. Wir haben eine Schuld. Wir haben eine Verpflichtung, das zu tun, und genau darum geht es Paulus hier. In Vers 15 heißt es, darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Und in Vers 16 kommt Paulus, zumindest empfinde ich das so, an den Punkt, warum er all das schreibt. Alles andere waren nur einleitende Bemerkungen. Das war alles wichtig, gute Dinge. Aber hier in Kapitel 1, Vers 16, da sehen wir das eigentliche Herz des Römerbriefes. Und es ist erstaunlich. In Vers 16 schreibt er, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist, er spricht hier vom Evangelium, Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes, aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Junge, das hat es in sich. Aber wissen Sie, es gibt heutzutage einige Leute, die diese Verse einfach lesen und es scheint, als ob sie davon gänzlich unberührt bleiben. Und das liegt zum Großteil daran, dass wir die Begriffe Evangelium und Errettung zu religiösen Klischees gemacht haben. Wir benutzen sie einfach die ganze Zeit und auch noch falsch. Wir benutzen die Begriffe nicht so, wie Paulus es getan hat. Also möchte ich ein bisschen Zeit dafür nehmen, ein paar Dinge für Sie neu zu definieren. Als Paulus sagte, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, war das eine radikale Aussage für seine Zeit. Auch heute noch ist das ein gewagter Satz, wenn Sie verstehen, was das Wort Evangelium wirklich heißt. Doch heutzutage wird das Wort Evangelium von den Leuten für alles Mögliche benutzt, das irgendwie mit dem Christentum zusammenhängt oder der Bibel oder Religion. Wissen Sie, ich habe schon erlebt, wie Leute, nun ich selbst habe eine Zeit lang Flugblätter verteilt. Damals, als ich gerade von neuem geboren worden war, da nahm ich Flugblätter zur Hand und verteilte sie auf der Straße. Da standen solche Sätze wie Kehre um oder sonst, Buße oder Feuer. Wir teilten einfach diese Flugblätter aus. Wir hatten noch eins, auf dem stand alles, was du tun musst, um in die Hölle zu kommen. Aber innen war es komplett blank. Da stand nur richtig, du musst überhaupt nichts tun. Du bist schon ein Sünder auf dem Weg in die Hölle. Wissen Sie, als ich mich zum ersten Mal richtig bekehrte, da machte ich einfach das nach, was mir vorgelebt worden war, wie ich erzogen worden war. Wir hatten damals einen Pastor, der immer laut wurde und nur schrie. Er stellte sich auf das Pult in der Kanzel, wo normalerweise die Bibel lag. Er sprang einfach hoch, lehnte sich nach vorne, nahm das Mikrofon und schrie, ihr kommt alle in die Hölle. Wenn ihr euren Zehnten nicht zahlt, dann wird Gott dafür sorgen, dass ihr ins Krankenhaus kommt und sich sein Geld aus den Arztrechnungen wiederholen. Ich weiß, einige von Ihnen glauben, das ist frei erfunden, aber sowas würde mir im Leben nicht in den Sinn kommen. Ich sage es Ihnen, das ist passiert. Er wurde laut, er schrie, ihr geht alle in die Hölle, ihr seid Sünder. Und letztendlich der Satz, das ist das Evangelium. Wussten Sie, dass das Wort Evangelium wortwörtlich gute Botschaft bedeutet? Ich glaube sogar mehr als das. Ich habe mal einen Bibelkommentar gelesen, in dem das Wort Evangelium diskutiert wurde. Und dort stand, dass dieses Wort Evangelium, so wie es in der Bibel benutzt wird, insgesamt nur zweimal in aller aufgezeichneten griechischen Literatur wiedergefunden wurde. In der Bibel selbst wird es hunderte Male gebraucht. Bevor Paulus damit begann, diesen Begriff zu gebrauchen, den wir jetzt Evangelium nennen, da gab es dieses Wort nur zweimal außerhalb der Bibel, und zwar in der gesamten griechischen Literatur, auf die wir heutzutage Zugriff haben. Das liegt daran, dass es nicht nur gute Botschaft heißt, sondern eher zu schön, um wahr zu sein Botschaft. Es handelt sich um ein Superlativ, eine Hyperbel, eine Übertreibung. Es handelte sich um so eine wunderbare Sache, dass sie das Wort eigentlich kaum benutzten, denn in einer gefallenen Welt, ohne dem, was Jesus getan hatte, da gab es nicht wirklich etwas, das eine zu schön, um wahr zu sein Botschaft sein konnte. Es handelte sich also damals um ein ungewöhnliches Wort. Ja, gute Botschaft, aber auch zu schön, um wahr zu sein Botschaft. Paulus sagt ja also, ich schäme mich der zu schön, um wahr zu sein Botschaft von dem, was Jesus getan hat, nicht. Und wissen Sie, zu Paulus' Zeiten, Da gab es in der jüdischen Religion keine guten Botschaften. Die jüdische Religion war als Ganzes verkommen. Das ist zwar eine sehr allgemeine Aussage, aber Sie können selbst in den Evangelien davon lesen, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer so gesetzlich geworden waren, dass sie sogar maßen, wie viele Schritte man am Sabbat tatsächlich gehen durfte. Das steht zwar jetzt nicht in der Bibel selbst, aber ich habe in verschiedenen Kommentaren über die Essener gelesen, das Volk, das beim Toten Meer lebte. Also diejenigen, die die Schriftrollen vom Toten Meer geschrieben haben, die damals in den 1950ern und 60ern, glaube ich, gefunden wurden. Diese Gruppe an Leuten war so gesetzlich, dass sie sich weigerten, am Sabbat die Toilette zu benutzen, weil das für sie als Arbeit galt. Das ist mehr als erstaunlich, aber eben eine geschichtliche Tatsache. Sie waren so unglaublich streng, so gesetzlich. Das war nicht die gute Botschaft. Alles bestand aus Regeln, aus Vorgaben, alles um einen zu verdammen. Während wir diese Verse durchnehmen, werde ich Ihnen das noch in Einzelheiten erklären, aber das Gesetz ließ einen niemals gut aussehen. Ständig wies es darauf hin, wo man versagt hatte. Du musst das tun und das und das. Wenn es 10.000 Dinge zu tun gab und nehmen wir mal an, Sie hätten 9.999 davon richtig gemacht, dann würden Sie vom Gesetz niemals hören, sehr gut, weiter so, fast geschafft, nur eins noch und du bist am Ziel. Nein, das Gesetz würde Sie niemals loben. Es würde niemals auch nur irgendetwas Gutes über Sie zu sagen haben. Der Zweck des Gesetzes war es, Ihnen Ihre Sünde zu zeigen, Ihnen zu zeigen, wo Sie daneben lagen. Wenn es also so gewesen wäre, hätten Sie tatsächlich von 10.000 Dingen 9.999 richtig gemacht, dann würde das Gesetz immer noch sagen, knapp daneben ist auch vorbei, du bist unwürdig, du hast es nicht geschafft. So etwas wie bestanden gab es da nicht. Entweder hatte man alles richtig oder man wurde verdammt, weil man nicht geschafft hatte, all das zu sein, was Gott von einem wollte. Wissen Sie, wir können das auch in Jakobus Kapitel 2, Vers 10 lesen, wo Jakobus schreibt, wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Genau dafür war das Gesetz da. Das Gesetz versicherte zu keinem Zeitpunkt, dass man von Gott angenommen war, dass man eine gute Beziehung zu ihm hatte. Das Gesetz konnte ausschließlich verdammen. Genau dafür war das Gesetz da. Ich werde noch viel mehr darüber reden, je weiter wir durch den Römerbrief kommen. Aber das war das damalige System. Als Jesus auf diese Welt kam, als Paulus seinen Dienst hatte, da gab es nur gesetzliche Religion, die allein auf Leistung basierte und den Leuten konstant zu verstehen gab, hier hast du etwas falsch gemacht. So etwas wie eine gute Botschaft gab es einfach nicht. Am Gesetz gab es überhaupt nichts Ermutigendes. Alles diente der Verdammnis. Egal wie viel man getan hatte, man hätte immer noch mehr tun können. Und in so einer Zeit sagte Paulus, ich schäme mich nicht, den Menschen, die zu schön, um wahr zu sein, Botschaft zu verkündigen, dass sie von Gott schon angenommen sind, dass sie nicht mehr kämpfen müssen, um irgendwo anzukommen, sondern dass sie schon angekommen sind durch das, was Jesus getan hat, durch seine Taten und nicht ihre eigenen. Junge, Paulus sagte das und es war eine echte Beleidigung für die religiösen Menschen der damaligen Zeit. Und lassen Sie es mich einfach sagen, heute ist es vielleicht nicht mehr ganz so schlimm wie damals bei den Schriftgelehrten und Pharisäern, aber im Grunde herrscht noch dasselbe Prinzip. Religion ist auch heute noch einfach die Lehre, dass es bestimmte Regeln und Vorgaben gibt, die man einhalten muss, um von Gott angenommen zu werden. Wissen Sie, in meinen Versammlungen gebe ich oft das Zeugnis, wie ich meinen Sohn von den Toten auferstehen sah. Ich frage in die Runde, wie viele von Ihnen glauben, dass Gott auch noch heute Menschen von den Toten auferweckt? Und die allermeisten Leute, die zu meinen Treffen kommen, sind geisterfüllte Menschen. Sie glauben an die wunderwirkende Kraft Gottes. Sie glauben daran, dass Wunder noch heute geschehen. Und meistens heben fast 100% der Leute ihre Hand und sagen, Amen, ich glaube an Wunder. Und dann erzähle ich Ihnen und sage, wenn hier heute jemand sterben würde, einfach tot umfallen, wie viele von Ihnen glauben, dass Gott diese Person von den Toten auferstehen lassen kann? Wieder bitte ich Sie, Ihre Hand zu heben und wieder sagt die Mehrheit der Leute, ja, ich glaube das. Aber dann sage ich, okay, wenn Sie das wirklich glauben, dann kommen Sie doch hier hoch und beten Sie für diese Person. Und plötzlich wird dieser Glaube zu Angst, die Begeisterung wird zur Furcht. Und warum? Glauben die Leute etwa auf einmal nicht mehr daran? Glauben sie von jetzt auf nachher nicht mehr, dass Gott die Toten auferwecken kann? Dass er heute noch Wunder tut? Nein, sie glauben immer noch, dass es passieren kann. Aber der Grund, warum die meisten Menschen total eingeschüchtert sind und Angst bekommen, sobald ich sage, okay, komm hier hoch und bete für diese Person, ist, dass sie mit einem Sündenbewusstsein leben. Sie leben mit einem Bewusstsein, das sagt, ich bin nicht würdig. Ich weiß, dass ich mehr hätte tun sollen und all das. Wissen Sie, was das ist? Das ist das Gesetz. Das ist es, was das Gesetz mit Ihnen macht. Das Gesetz sorgt dafür, dass Sie ständig in Verdammnis leben. Einerseits in dem Wissen, dass Gott etwas tun könnte, aber gleichzeitig anzweifeln, dass er es tun wird, weil Sie sich einfach nicht würdig fühlen. Wenn das, was ich gerade sage, Sie beschreibt, dann leben Sie unter dem Gesetz. Vielleicht erkennen Sie es nicht einmal. Vielleicht behaupten Sie nun, ich opfere doch keine Tiere. Ich trage keine besonderen Roben und halte auch die Festtage nicht ein. Wissen Sie, das ist nicht entscheidend. Sie sind auf demselben Weg, nur in einem anderen Fahrzeug. Heutzutage ist es nicht mehr das jüdische Gesetz oder die Einhaltung all dieser Dinge, das Tragen der Gebetsriemen oder sonst was. Heutzutage müssen wir in den Gottesdienst geben. Wir müssen unseren Zehnten zahlen. Wir müssen unsere Bibel lesen. Wir müssen heilig leben. Wir dürfen ja nicht sauer werden, dürfen die Fassung niemals verlieren. Wir müssen alles Mögliche tun, müssen obendrauf noch mindestens so und so lange beten. Das ist das exakt gleiche Prinzip. Wir befinden uns auf demselben Weg. Nur handelt es sich eben um andere Beschränkungen, andere Regeln und Vorgaben, denen wir folgen müssen. Es handelt sich um eine Gesetzesmentalität. Wir müssen diese Dinge einfach tun, sodass wir von Gott akzeptiert werden. Das stimmt einfach nicht. Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium, die zu schön, um wahr zu sein Botschaft, ist, dass Gott sie liebt, weil er die Liebe ist, nicht weil sie liebenswert sind. Und er hat ihnen schon alle Vergebung zuteilwerden lassen. Er hat schon für ihre Sünden bezahlt. Das Einzige, was er von ihnen möchte, ist, dass sie sich selbst demütigen. Hören Sie auf, immer zu versuchen, seine Gunst zu verdienen. Die Beziehung zu ihm empfangen Sie einfach als Geschenk. Setzen Sie Ihren Glauben in das, was Jesus getan hat. Wissen Sie, ich sage zwar all diese Dinge und beschreibe Ihnen das wahre Evangelium, aber ich versichere Ihnen, dass einige Leute gerade diese Sendung sehen und an all dem Anstoß nehmen. Das ist zu einfach. Nein, man muss heilig leben, man muss aufhören, bestimmte Dinge zu tun. Und genau das ist das religiöse System, mit dem Paulus zu kämpfen hatte. Das System, in dem er sagte, ich schäme mich nicht, den Menschen zu sagen, dass es nicht um die eigene Tugend geht, dass es nicht darum geht, heilig zu sein und sich all diese Dinge zu verdienen. Jesus hat den Preis schon bezahlt und alles, was man tun muss, ist es zu ergreifen und aus Gnade durch Glaube zu empfangen. Das ist für die religiösen Menschen heutzutage genauso anstößig wie für die religiösen Leute zu Paulus' Zeiten. Doch ich versichere es Ihnen, das hier hat es wirklich in sich. Es ist das Evangelium. Das ist die Kraft Gottes zur Errettung, die die Menschen freisetzt. Heutzutage ist es genauso missverstanden wie damals zu Paulus' Zeiten. Und wenn Sie nicht beginnen, diese einfachen Dinge zu verstehen, dass alles aus Gnade durch Glauben kommt, dann werden Sie auch nicht den Römerbrief verstehen können. Aber wir werden all das Stück für Stück durchnehmen, und wenn Sie Ihr Herz öffnen und die Wahrheiten empfangen, dann bin ich überzeugt, dass es Ihr Leben genauso verändern kann, wie es auch meines und das von Millionen anderer verändert hat. Lassen Sie mich noch einmal erwähnen, dass ich ein Buch mit dem Titel Gnade, die Kraft des Evangeliums geschrieben habe. Wir werden einige Wochen lang darüber reden. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gospel Truth. Heute setze ich eine Serie fort, die ich gestern begonnen habe und in der ich durch den gesamten Römerbrief lehre. Ich sage es Ihnen, Römer ist Paulus' Meisterwerk, wenn es um Gnade geht. Es ist gewaltig. Es wird Ihr Leben verändern. Gestern habe ich länger in das Thema eingeführt, aber ich möchte heute nur noch einmal zu denen sagen, die den Römerbrief sonst eher weniger mögen, wenn diese Verse Sie nicht in Brand stecken, dann muss Ihr Holz wohl nass sein. Wenn Sie diese Verse nicht begeistern, dann weil Ihre Beziehung zu Gott auf Leistung basiert. Und das ist nicht richtig. Und dennoch ist es genau das, was die Gemeinde heutzutage im Großen und Ganzen predigt. Es geht um eine leistungsorientierte Religion. Nun, vielleicht sind Sie sich dem nicht bewusst, vielleicht stimmen Sie mir auch nicht zu, aber ich versichere Ihnen, es ist einfach so. Gemeinden, die tatsächlich das wahrhaftige Evangelium von Jesus predigen, gibt es nur vereinzelt. Preist den Herrn, dass es sie überhaupt gibt, und ich weiß, sie werden sich mehren. Gnade wird heutzutage immer beliebter, aber das Ganze versteht man nicht einfach mal auf die Schnelle. Uns allen ist eine leistungsorientierte Beziehung zu Gott beigebracht worden. Und der Römerbrief dient ganz spezifisch, um Ihnen zu zeigen, dass das, was Sie für Gott tun, nicht dafür sorgt, dass Sie auch gut vor ihm aussehen. Es geht um das, was Gott für Sie getan hat, und Sie müssen sich demütigen und es als Geschenk empfangen. Sie können sich Gottes Gunst nicht verdienen. Sie können sich Gottes Segen nicht verdienen. Sie können sich auch Heilung nicht verdienen. Sie können sich Freude und Friede nicht verdienen. All das kommt nur dann, wenn sie ihren Glauben in das legen, was Jesus für sie getan hat, und nicht in das, was sie für Jesus tun. Junge, diese Aussagen sind ganz schön gewagt, und ich weiß, dass einige sich an dem, was ich hier sage, ganz schön aufhängen. Ich bin mir sicher, dass Millionen Menschen zuschauen, die sich denken, das kann doch nicht sein. Das ist doch fast zu schön, um wahr zu sein. Nun, genau darüber hat Paulus gesprochen. Als wir gestern das Programm beendet haben, waren wir gerade bei Römer Kapitel 1, Vers 16 angekommen. Paulus sagte in Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Das Wort Evangelium ist heutzutage ein reines Klischee geworden. Sie hören, wie Menschen sagen, du kommst in die Hölle, Gott ist sauer auf dich. Ich war früher mal in einer Gemeinde, in der ein Kerl aufstand und prophezeite, Gott ist sauer, Gott ist wütend, Gott ist nicht zufrieden mit euch. Und er prophezeite das im Namen des Herrn. Wissen Sie was? Auch einige von Ihnen waren schon in Gemeinden, in denen genau solche Dinge gesagt worden sind. Vielleicht nicht dieselben Worte, aber ganz bestimmt derselbe Sinn dahinter. Und im Grunde ist uns beigebracht worden, dass Gott genauso ist. Aber das ist nicht das Evangelium. Das Wort Evangelium bedeutet wortwörtlich übersetzt die gute Botschaft. Und erst gestern habe ich ausführlich darüber geredet, dass es eigentlich zu schön, um wahr zu sein, Botschaft heißt. Anders ausgedrückt handelt es sich also um einen Superlativ. Es ist besser als alles, was es je gegeben hat. Die gute Botschaft, von der uns der Römerbrief erzählt, ist so gut, dass es fast schon eine zu schön, um wahr zu sein, Botschaft ist. Sie brauchen Glauben, um das überhaupt empfangen zu können, denn Gott bietet uns hier an, dass wir aufrecht vor ihm stehen dürfen, unabhängig von unserer Leistung, ohne dass wir uns das verdienen müssen. Sie müssen nicht würdig sein. Ich sage es Ihnen, zu mir sind schon tausende Leute gekommen, die glauben, dass Gott existiert, die glauben, dass Gott Wunder tun kann, dass er ihre Körper heilen oder sie von jeglicher Last befreien kann. Sie glauben zwar daran, dass Gott existiert, aber das Problem ist, dass sie sich nicht würdig fühlen. Und die Wahrheit ist, sie sind nicht würdig. Ich bin nicht würdig. Keiner von uns ist würdig, aber die gute Botschaft, die zu schön, um wahr zu sein, Botschaft ist, dass Gott uns eben nicht das gibt, was wir verdienen. Er handelt aufgrund der Dinge, die Jesus getan hat, und bietet ihnen alles, was er ist und was er zu geben hat, an, ohne dass sie es verdient haben oder verdienen könnten. Alles, was sie tun müssen, ist, sich selbst zu demütigen und aufzuhören, ihre eigene Tugend in den Vordergrund zu stellen, sich nicht auf die Güte ihres eigenen Herzens zu verlassen und anstelle davon all das als Geschenk empfangen. Römer Kapitel 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben. Man kann sich das nicht verdienen oder gar erkaufen, es ist ein Geschenk. Und einer der Gründe, warum so viele Leute die Güte Gottes in ihrem Leben nicht erfahren, ist nicht, dass sie nicht daran glauben, dass Gott existiert. Auch nicht, dass sie nicht glauben, dass Gott etwas für sie tun kann, sie freisetzen kann. Nein, sie versuchen sich all das zu verdienen, doch ihr eigenes Gewissen verdammt sie. Hält sie davon ab, wirklich zu glauben, dass sie empfangen werden, denn sie wissen ja, dass sie nicht würdig sind. Aber das Evangelium, die gute Botschaft, lautet, dass sie nicht würdig sein müssen. Alles, was sie tun müssen, ist glauben und empfangen. Oder sie zweifeln und gehen leer aus. Sie haben die Wahl. Als Paulus sagte, ich schäme mich des Evangeliums nicht, da sprach er also über die zu schön, um wahr zu sein Botschaft. Und ich garantiere Ihnen, das war damals eine richtige Beleidigung an die religiösen Leute zu Paulus Zeiten. Und auch heute noch nehmen religiöse Menschen daran Anstoß. Diejenigen, denen gelehrt worden ist, dass man ja alles richtig machen muss, um von Gott gesegnet zu werden. Und wenn jemand in diesem Denken verwurzelt ist, darauf aufgebaut hat und sie dann vorbeikommen und dieser Person erzählen, dass man auch einfach so von Gott empfangen kann, weil Gott eben gut ist, das ist die gute Botschaft, dann fühlen sich besonders die religiösen Leute davon vor den Kopf gestoßen. Denn religiöse Menschen sitzen da und sagen, du behauptest also, dass all meine guten Taten, dass ich diese Sachen nicht getan habe, dass ich so etwas nicht tue und auf dieses und jenes verzichte, das bringt mich nicht näher zu Gott. Genau das will ich behaupten. Ich bin überzeugt, dass alles, was wir von Gott empfangen, durch das gekommen ist, was Jesus getan hat. Nun, es gibt immer noch Gründe dafür, ein heiliges Leben zu führen, denn so nehmen wir dem Feind jegliche Anrechte an unserem Leben. Wissen Sie, Gott liebt Sie unabhängig von dem, was Sie eigentlich verdienen. Aber diese Wahrheit setzt Sie nicht frei, einfach zu tun und lassen, was Sie wollen. Denn obwohl Gott Sie liebt, tragen all Ihre Handlungen auch Konsequenzen. Zum Beispiel könnten Sie mich jetzt einfach beim Wort nehmen, dass das Evangelium die gute Botschaft ist, dass alles, was Gott ist und hat, für Sie zugänglich ist, und zwar unverdient. Sie können es sich nicht erarbeiten. Wenn Sie diese Offenbarung empfangen und annehmen und sagen, Junge, ich bin frei, Gott liebt mich, ich bin errettet, mir ist vergeben und ich muss nichts leisten, um Gottes Gunst zu verdienen. dann haben Sie absolut recht damit. Aber wenn Sie diese Erkenntnis jetzt nehmen und sagen, das heißt wohl, dass es ganz egal ist, was ich mache. Ich glaube, ich werde eine Bank überfallen gehen, denn Gott liebt mich doch sowieso. Und es ist komplett egal, ob ich alles richtig mache. Nun gehen Sie ruhig und überfallen Sie die Bank. Gott liebt Sie immer noch. Aber wissen Sie was? Das Ganze wird Konsequenzen tragen. Sie werden erwischt werden. Sie werden verurteilt werden. Und wenn Sie dann in Ihrer Gefängniszelle sitzen, können Sie die Liebe Gottes erleben. Immerhin ist sie unverdient, unabhängig, nicht auf Ihrer Leistung beruhen. Und Sie können wirklich wunderbare Gemeinschaft mit Gott haben, aus Glauben durch Gnade, mitten in Ihrer Zelle. Aber wer will denn das? Obwohl Gott Sie immer noch liebt und das nichts mit Ihrer Leistung zu tun hat, zieht Sünde immer noch Konsequenzen hinter sich. Nicht nur bei den Menschen, sondern auch beim Feind. Das Beispiel trifft immer noch zu. Gott liebt Sie. Aber fangen Sie an, in Sünde zu leben, dann geben Sie dem Feind ein Anrecht an Ihrem Leben, und zwar durch die Sünde. Es heißt in Römer Kapitel 6, Vers 16, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Obwohl uns all das, was Gott ist, durch Gnade zur Verfügung steht, müssen wir immer noch richtig leben. Ansonsten bekommt der Feind ein Anrecht an unserem Leben. Und genau darum geht es hier. So werden wir seine Sklaven. Johannes Kapitel 10, Vers 10, da hat Jesus gesagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Satan macht alles, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Er hat nicht vor, sie zu segnen. Und wenn sie sich der Sünde hingeben, die letztendlich vom Feind kommt, er ist der Anfänger der Sünde, dann wird er stehlen, töten und verderben. Wenn Sie ihm die Möglichkeit geben, dann wird er Ihnen alles vor der Nase wegschnappen und kaputt machen. Das wollen Sie bestimmt nicht. Aber Gott liebt Sie immer noch. Das ist vollkommen unabhängig von Ihrer Leistung. Wissen Sie, wenn ich so etwas sage, dann fühlen sich die religiösen Leute oft ziemlich vor den Kopf gestoßen. Denn das bedeutet im Umkehrschluss, dass all die Selbstverleumdung, das rigorose zum Gottesdienst gehen, das ständige Bibellesen und der Verzicht auf alle möglichen Dinge, die bringen Gott nicht dazu, einen mehr zu lieben. Nein, Gott liebt einen dann wirklich nicht mehr. Aber sie werden Gott mehr lieben, wenn sie nicht mehr mit all dem Ballast zu kämpfen haben. Ich glaube und lehre also immer noch, dass Sie ein heiliges Leben führen sollten, aber eben nicht, um so von Gott angenommen zu werden. Gott nimmt Ihre Heiligkeit nicht an. Noch einmal, eine große Beleidigung an religiöse Menschen, denn Ihr gesamtes Leben basiert auf dieser Idee von Heiligkeit. Auf mich sind schon Leute zugekommen, die Gebet wollten und gesagt haben, ich verstehe einfach nicht, warum Gott mich noch nicht geheilt hat. Ich faste, ich bete, ich lese das Wort, ich gehe in die Gemeinde, zahle meinen Zehnten, tue dies, tue das. Warum hat Gott mich nicht geheilt? Und ohne dass sie es wissen, haben sie mir gerade selbst gesagt, warum Gott sie nicht geheilt hat. Und zwar, weil sie kein einziges Mal darauf eingegangen sind, was Jesus für sie getan hat. Sie haben nur auf das gezeigt, was sie für Jesus getan haben. Und sie vertrauen auf ihre eigene Heiligkeit und glauben, dass sie auf die eine oder andere Art und Weise eben eine so gute Person sein können, dass sie sich ihre Heilung verdienen. Und genau das ist es, was sie daran hindert, geheilt zu werden. Denn ihr Glaube ist nicht in Jesus. Sie haben ihren Glauben in sich selbst gesetzt. Und viele von Ihnen behaupten, dass ihr Glaube in Jesus ist, aber nein, entweder vertrauen sie auf das, was Jesus getan hat, und zwar ohne, dass sie irgendetwas dazu beigetragen haben, oder sie vertrauen auf die Güte ihres eigenen Herzens, und das schließt schon automatisch aus, was Jesus für sie getan hat. Sie können das nicht miteinander vermischen. Römer Kapitel 11, Vers 6. Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn aber um der Werke willen, so ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Werk. Das bedeutet im Grunde einfach, dass nur eins von beiden und keine Kombination möglich ist. Sie können nicht einfach sagen, es geht um das, was Jesus getan hat, aber auch ich muss heilig sein. Sobald Sie anfangen, mit Ihrer Heiligkeit das zu ergänzen, was Jesus getan hat, und zu glauben, dass Sie das müssen, um sich überhaupt selbst qualifizieren zu können, da verunreinigen Sie die ganze Sache. Wissen Sie, ich habe einmal die Geschichte von einem Prediger gehört, dessen Sohn mit ein paar Freunden ins Kino gehen und einen umstrittenen Film anschauen wollte. Sein Vater fragte ihn, was die Altersbeschränkung sei, und der Junge antwortete, nun, der Film ist ab 16, aber im Grunde ist da nur ein bisschen nackte Haut und ab und zu ein paar anstößige Szenen, aber eigentlich ein super Film. Die anderen Kinder aus der Gemeinde gehen auch hin. So schlimm ist der Film gar nicht. Nur ein paar blöde Szenen. Nun, der Pastor verbot dem Jungen zu gehen. Aber er bot ihm stattdessen an, dass er seine Freunde einladen und zu Hause mit ihnen Zeit verbringen durfte. Also kamen die ganzen Kinder her. hatten Spaß im Garten und all das. Und der Kerl hatte sogar Brownies gemacht, die einfach großartig dufteten. Er holte die Kinder, schnitt jedem ein Stück ab und sagte, nun, bevor ihr anfangt zu essen, solltet ihr wissen, dass da ein kleines bisschen Hundekot drin ist. Kaum etwas, ihr werdet es wahrscheinlich kaum schmecken. Die Brownies schmecken immer noch ganz normal. Und da ist nicht genügend drin, dass ihr davon krank werden könntet. An dem Kuchen ist überhaupt nichts falsch. Aber ich will nur, dass ihr Bescheid wisst. Da ist eben ein kleines bisschen Hundekot drin. Und natürlich, er brauchte das nur zu erwähnen und keines der Kinder wollte noch etwas haben. Man braucht nur ein kleines bisschen Hundekot in den Teig mischen und schon sind alle Brownies ruiniert. Das hier ist dasselbe Prinzip. Wenn Sie sagen, natürlich bin ich durch die Striemen Jesu geheilt, aber ich muss auch selbst heilig sein, muss all diese Dinge tun. Und wenn ich das nicht tue und dies und jenes, dann wird Gott mich nicht segnen. Und mit einmal haben Sie alles kaputt gemacht. Wenn ich das so sagen darf, Sie haben Ihren eigenen Kot beigemischt. Dann ist's vorbei. Jedes Mal, wenn Sie Ihre eigenen Werke nehmen und mit dem vermengen, was Jesus getan hat, sobald Sie denken, dass es beides braucht und obwohl Jesus Ihr Fundament ist, braucht es dennoch, dass Sie selbst heilig sind, würdig sind, genau dann verunreinigen Sie das Ganze. Sehen Sie, genau darum geht es Paulus hier. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn das Evangelium, zu verstehen, dass es nicht um das geht, was Sie selbst tun, sondern um das, was Jesus für Sie getan hat, dass Sie Ihren Glauben zu 100% in ihn setzen und in sein Werk, nicht in das, was Sie für ihn tun. Das ist Gottes Kraft zur Errettung. Das ist es, was die Kraft Gottes freisetzt. Wenn Sie von neuem geboren worden, wenn Sie sich sicher sind, dass Sie in den Himmel kommen, würden Sie jetzt auf der Stelle sterben. Wenn Sie tatsächlich eine Beziehung zu Gott haben, aber keine Heilung erleben, keine Freude haben, keinen Frieden, keinen Wohlstand, wenn Sie keine Hoffnung haben, sondern niedergeschlagen sind, entmutigt, auch nur eines dieser Dinge. Wenn Sie wissen, dass Sie von neuem geboren worden, aber Sie haben kein Leben im Überfluss, dann, weil Sie das Evangelium nicht verstanden haben. Sie haben versucht, sich durch Ihre eigenen Werke Gott anzunähern. Und dann hat der Feind seinen Spaß. Der Feind kann Gott nicht anklagen. Gott ist einfach genial. Satan kann Jesus nicht anklagen. Er wird nicht sagen, Jesus kann keine Wunder mehr tun. Jesus kann dich nicht freisetzen. Gerade schauen Menschen zu, die keinen Zweifel daran haben, dass Jesus alle Kraft besitzt. Aber sie zweifeln daran, dass Gott seine Kraft für sie einsetzen wird, weil sie sich nicht würdig fühlen. Und die Wahrheit ist, dass sie nicht würdig sind. Aber die gute Botschaft ist, die zu schön, um wahr zu sein Botschaft, das Evangelium ist, dass es nicht darum geht, was sie getan haben. Jesus gibt uns seinen Sieg, seine Heilung, Befreiung, Wohlstand, Freude, Friede und Hoffnung. Nicht, weil wir es verdient haben. Es ist ein Geschenk und alles, was Sie tun müssen, ist, sich selbst zu demütigen und zu sagen, Vater, das ist fast zu schön, um wahr zu sein. Aber es ist das Evangelium und ich empfange es. Und sobald Sie das tun und Ihre ganze Selbstgerechtigkeit, Ihre Leistung und alles loslassen, da beginnen Sie Ihre Beziehung zu Gott zu 100% auf das zu bauen, was Jesus für Sie getan hat. Und die Kraft Gottes beginnt zu wirken. Wenn Sie heute Heilung in Ihrem Körper brauchen, dann glauben viele von Ihnen, dass Gott das tun kann. Wenn ich davon rede, Wunder zu sehen, dann glauben Sie daran. Viele Leute kommen zu mir und fragen, ob ich bitte für Sie beten kann. Sie haben Glauben, dass es passieren kann. Aber der Grund, warum Sie wollen, dass ich für Sie bete, ist, dass Sie sich selbst nicht würdig fühlen. Sie werden von Ihrem eigenen Gewissen verdammt und Sie sind sich bewusst, dass Sie den Herrn nicht so gesucht haben, wie Sie es hätten sollen und all das. Wenn Sie diese Verdammnis loslassen könnten, wenn Sie Ihre Ich-Bezogenheit und Selbstgerechtigkeit, die ihnen sagt, dass sie erst würdig sein müssen, loslassen könnten und die Liebe Gottes einfach verstehen und empfangen könnten, dann würde jetzt in diesem Moment Heilung durch ihren Körper fließen. Wissen Sie, während ich über all das rede, spüre ich einfach in meinem Herzen, dass gerade Leute zusehen, die dringend Heilung in ihrem Körper brauchen. Und sie wissen, dass Gott es tun kann. Sie beten dafür, aber sie haben nicht ihren ganzen Glauben aktiviert, weil sie sich nicht würdig fühlen. Sie fühlen sich, als ob sie es einfach nicht verdienen. Und gerade jetzt ist das Evangelium für Sie die Kraft Gottes. Es setzt Sie frei und Heilung fließt jetzt in diesem Moment durch Ihren Körper. Ich glaube, es werden Menschen gerade von allen möglichen Dingen geheilt, sobald sie einfach ihr Leistungsdenken loslassen, ihre Selbstgerechtigkeit und stattdessen ihren Glauben in das legen, was Jesus getan hat. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Es geht um das, was er für sie getan hat, nicht um das, was sie getan haben. Junge, darin steckt so viel Kraft. Ich glaube, gerade jetzt werden Menschen freigesetzt. Preist den Herrn. Junge, ich möchte Sie ermutigen, anzurufen und uns mitzuteilen, was gerade passiert. Ansonsten gebe ich Ihnen hiermit eine persönliche Einladung, dann mal im Himmel in meiner Villa vorbeizuschauen und mit mir über diese Sendung zu reden und darüber, wie Sie freigesetzt worden sind, als Sie das Evangelium verstanden haben. Das Wort Evangelium beschreibt heute alles Mögliche, was mit Religion zu tun hat. Manche Leute stehen auf und behaupten, Gott ist wütend auf dich. Du bist ein Sünder und du wirst in der Hölle schmoren. Und sowas wird dann Evangelium genannt. Das ist nicht das Evangelium. Das ist keine gute Botschaft. Es stimmt, wir sind Sünder und ja, es gibt auch eine Hölle. Es stimmt, dass wir es immer wieder vermasseln. All das ist wahr. Und es ist auch wichtig, andere Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass sie ihr Leben verändern müssen. Aber das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium handelt direkt von der Gnade Gottes. Und das bedeutet, dass wir Zugang zu ihm haben und zur Errettung, zur Heilung, Befreiung und all diesen Dingen. Und da kommen wir schon zum nächsten Problem in diesem Vers. Auch das Wort Errettung ist mittlerweile zu einem absoluten religiösen Klischee geworden. Und die Leute haben angefangen, es kleinzureden und die Bedeutung dieses Wortes verändert. Eine normale geistliche Person heutzutage glaubt, dass Errettung die Vergebung von Sünden bedeutet. Dass wir von neuem geboren werden. Nun, das ist in dem Wort mit inbegriffen, aber eben nicht ausschließlich. Tatsächlich heißt das griechische Wort, das hier für Errettung benutzt wird, Sozo. Und es bedeutet Errettung, Heilung, Befreiung, Wohlstand, alles Mögliche. Eben alles, was Jesus für uns durch seinen Tod und seine Auferstehung erkauft hat, das ist Errettung. Das können Sie in Jakobus Kapitel 5, Vers 14 nachlesen. Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen. Und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben, im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Wissen Sie, das Wort, das hier benutzt wird, das Gebet des Glaubens, wird den Kranken retten. Dieses Wort retten ist dasselbe griechische Wort Sozo. Und hier ist es ja offensichtlich, dass es nicht um die Vergebung der Sünden geht, denn im selben Vers steht auch, und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Hier geht es um körperliche Heilung. Wussten Sie, dass Heilung zur Errettung dazugehört? Noch einmal, in unserem religiösen System ist die Bedeutung von Errettung komplett minimiert, klein gemacht worden. Und mittlerweile geht es nur noch um die Vergebung der Sünde. Aber das stimmt nicht. Heilung ist in der Errettung mit inbegriffen. Ebenso Wohlstand. Auch Befreiung gehört dazu. Genauso wie Freude und Friede, auch Hoffnung und all diese Dinge eben. Alles, wozu Jesus gekommen ist und für uns erkauft hat, das ist ein Teil unserer Errettung. Das können Sie auch im Alten Testament sehen. Im Psalm 103 heißt es, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und in Vers 3 heißt es, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Genau hier steht es doch, die Vergebung der Sünde und die Heilung unserer Körper im selben Vers. Genauso wie im Neuen Testament. In 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24 steht, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Hier steht es doch, Vergebung der Sünde und Heilung unserer Körper im selben Vers. Lassen Sie uns nochmal zu Römer 1,16 zurückgehen. Hier geht es darum, dass das Evangelium, die zu schön, um wahr zu sein, Botschaft sagt, dass wir nicht heilig leben müssen, um Gottes Gunst zu gewinnen. Wir müssen keinen Standard erreichen, keine bestimmte Leistung erbringen. Jesus hat uns alles aus freien Stücken gegeben und wir empfangen es einfach durch Glauben. Und sobald Sie das verstehen, wird es für Sie zur Kraft Gottes, die Ihnen Heilung bringt, Freude, Friede, Wohlstand, Befreiung, alles, was Sie brauchen. Wenn es in Ihrem Leben irgendwo einen Mangel gibt, vielleicht wandeln Sie nicht in Heilung, Sie haben keine Freude oder keinen Frieden, der Wohlstand Gottes ist in Ihrem Leben nicht zur Realität geworden, dann haben Sie an irgendeinem Punkt das Evangelium nicht wirklich verstanden. Denn es wird Heilung über Ihnen freisetzen und Wohlstand, sowie Freude, Friede, Zufriedenheit, Hoffnung, all diese Dinge in Ihrem Leben. Ich weiß, dass ich hier ganz schön gewagte Aussagen treffe, aber ich bin überzeugt davon und ich glaube, genau das wollte uns Paulus damit sagen. Er wurde damals dafür zurechtgewiesen, die Leute sagten, du kannst das nicht einfach behaupten. Man muss doch auch all die anderen Dinge tun. Aber Paulus sagte, ich schäme mich nicht, euch zu sagen, dass es nur um das geht, was Jesus für uns getan hat und nicht um das, was wir für Jesus tun. Wissen Sie, gerade schauen Menschen diese Sendung, für die das eine wunderbare Botschaft ist, eine zu schön, um wahr zu sein Botschaft. Sie haben nie daran gezweifelt, dass Gott existiert. Sie haben sich nur gefragt, wie sie diesem wütenden Gott jemals gerecht werden können. Wie können Sie ihn jemals irgendwie besänftigen? Es ist doch einfach eine wunderbare Nachricht zu erfahren, dass Jesus das schon getan hat, dass Gott mit dem zufrieden ist, was Jesus für uns getan hat. Es geht nicht darum, was Sie tun können. Und wenn Sie sich einfach demütigen und genau das gerade jetzt empfangen, dann kommt die Heilung, die Befreiung, die Freude, der Friede zu Ihnen. Und wenn Sie die Vergebung für Ihre Sünde brauchen, wenn Sie Jesus noch nie den Herrn Ihres Lebens gemacht haben, dann können Sie ihn auch heute empfangen. Auf Ihrem Bildschirm sehen Sie eine Nummer eingeblendet und ich will Sie ermutigen, anzurufen und für sich beten zu lassen. Ob es darum geht, von neuem geboren zu werden, Vergebung für Ihre Sünden zu empfangen oder wenn Sie Heilung für Ihren Körper brauchen, Friede, Befreiung oder Wohlstand, das Evangelium wird Sie freisetzen, die Kraft Gottes wird fließen. Rufen Sie an, beten Sie gemeinsam mit einer anderen Person. Und wenn Sie schon dabei sind, dann vergessen Sie nicht, nach unseren Artikeln zu fragen. Dieses Buch heißt Gnade, die Kraft des Evangeliums. Dazu gibt es auch CDs, DVDs und einen Studienführer. Also eine ganze Menge Möglichkeiten für Sie, all das zu empfangen und die zu schön, um wahr zu sein Botschaft in Ihr Leben zu lassen. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gospel Truth. Diese Woche lehre ich durch den Römerbrief. Damit haben wir schon letzten Montag angefangen und ich kann es Ihnen sagen, das Ganze hat es in sich. Das ist das Evangelium. Es ist die Kraft Gottes. Und passend dazu gibt es auch ein Buch, CDs, DVDs und einen Studienführer. Ich sage es Ihnen, das ist von unsagbarem Wert. Wenn der Römerbrief nicht Ihr liebstes Buch in der Bibel ist, ich meine, wenn Sie nicht einfach mit Freude erfüllt werden, sobald Sie den Römerbrief lesen, dann, und das sage ich in Liebe, weil Sie in Gesetzlichkeit gefangen sind und es einfach nicht verstehen. Ihre Beziehung zu Gott basiert auf Leistung. Und der Römerbrief ist Paulus Meisterwerk, das den religiösen Traditionen mit aller Kraft entgegensteht, sodass viele Leute den Römerbrief erst gar nicht verstehen. Und das, weil sie bis zum Hals in Religion versinken. Wenn Sie durchhalten und es mit mir bis zum Ende dieses Studiums durch den Römerbrief schaffen, dann werden Sie entweder wütend oder glücklich sein, eins von beidem. Entweder lehnen Sie am Ende alles ab oder Sie nehmen es an und werden freigesetzt. Aber Sie können den Römerbrief nicht durchnehmen und neutral bleiben. Junge, darin steckt so viel Kraft und all das gilt heute noch für uns. Ich habe ein paar Tage lang nur über die ersten Verse hier im Römerbrief gesprochen. Und wir haben uns auch lange Römer 1,16 angeschaut, wo Paulus sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Ich habe einige Zeit damit verbracht, einfach nur die Begriffe zu erklären. Das Wort Evangelium ist heutzutage zu einem religiösen Klischee geworden, das die Menschen einfach für alles verwenden, was irgendwie mit dem christlichen Glauben zu tun hat. Und dennoch gibt es einige Dinge, die nicht zum Evangelium gehören. Jemandem zu sagen, er ist ein Sünder, der in die Hölle kommt, das ist nicht das Evangelium. Jemandem zu sagen, Gott ist sauer auf ihn, das ist nicht das Evangelium. Das Wort Evangelium bedeutet gute Botschaft und ich glaube, noch genauer übersetzt heißt es sogar die zu schön, um wahr zu sein Botschaft. Diese Botschaft ist einfach so unglaublich gut. Gott liebt uns, unabhängig von unserer Leistung. Wir müssen uns Gottes Gunst nicht verdienen. Sie ist ein Geschenk. Das ist das Evangelium. Und das sind doch einmal gute Nachrichten. Das ist doch fast zu schön, um wahr zu sein. Und die meisten Gemeinden heutzutage predigen das Evangelium nicht. Sie gehen vielleicht oft darauf ein, behaupten sogar, das Evangelium zu verkündigen. Aber im Grunde setzen sie die Menschen nur unter Schuld und Verdammnis und vermitteln ihnen das Gefühl, nicht würdig zu sein. Warum sollte Gott jemals in deinem Leben wirken? Du hast das nicht getan und das nicht und das nicht. Das ist nicht das Evangelium. Sobald sie Gottes Liebe und sein Wirken in ihrem Leben von ihrer Leistung abhängig machen, sind das keine guten Nachrichten mehr. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. So steht es in Römer 3,23. Paulus trifft hier also ein paar wirklich gewagte Aussagen. Ich schäme mich nicht, den Leuten, die zu schön, um wahr zu sein, Botschaft zu verkünden, dass Gott sie liebt. Nicht aufgrund, sondern trotz ihrer selbst. Gott liebt sie, weil er die Liebe ist, nicht weil sie liebenswürdig sind. Alles, was Gott ist und hat, ist ihnen aus Gnade durch Glauben zugänglich, nicht durch ihre Leistung. Junge, ich habe keine Angst, das den Leuten zu sagen. Es ist die Kraft Gottes, das zu verstehen, dass Gott uns aus Gnade durch Glauben heraus annimmt. Gnade ist Gottes Sache. Er ist es, der ihnen ihre Sünden nicht vorhält. Glaube ist ihre Sache. Sie müssen sich einfach demütigen und sich nicht auf ihre eigene Selbstgerechtigkeit verlassen. Sich nicht selbst ständig in den Vordergrund stellen, sondern stattdessen auf Gott vertrauen. Epheser Kapitel 2, Vers 8. Aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Es hängt nicht alles nur an Gnade. Gottes Gnade ist dieselbe für jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten. Dieses Wort Gnade, das bedeutet unverdiente, unverschuldete Gunst. Wenn es sich um etwas Unverdientes, Unverschuldetes handelt, dann bedeutet das, dass Gott sich jedem Menschen gleich annimmt, egal ob gut oder schlecht oder gleichgültig. Gnade wird der gesamten Menschheit zuteil. Aber der Grund, warum diese Gnade nicht jeden Menschen verändert, ist, weil es sich um Gnade durch Glauben handelt. Glaube ist unsere Antwort auf Gottes Gnade. Noch einmal, Gnade ist so oft missverstanden und falsch definiert worden und viele religiöse Menschen sagen, dass Glaube etwas ist, das wir tun müssen, damit Gott wiederum etwas für uns tut. Glaube bringt Gott zum Wirken. Das ist nicht wahr. Gott wirkt aus Gnade heraus, ganz unabhängig von ihnen selbst. Es hat nichts mit ihrer Leistung zu tun. Gott wirkt aus Gnade heraus und Glaube ist nichts weiter als ihre positive Antwort auf das, was Gott aus Gnade getan hat. Junge, da steckt einiges drin. Ich selbst habe 20 Jahre lang gebraucht, um das zu verstehen und überhaupt formulieren zu können, was ich hier gerade gesagt habe. Glaube bewegt Gott nicht. Glaube wagt lediglich den Schritt und ergreift das, was Gott schon aus Gnade zur Verfügung gestellt hat. Wenn Gott etwas aus Gnade nicht schon bereitgestellt hat, dann können Sie das durch Ihren Glauben nicht erwirken. Und wenn Gott etwas schon aus Gnade gegeben hat, unverdient und unverschuldet, dann müssen Sie es nicht verdienen. Sie müssen sich einfach demütigen und es als Geschenk empfangen. In Römer 6,23 heißt es, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist der Preis für Sünde. Sie haben den Tod verdient. Dafür bekommen Sie Ihren Lohn. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Römer 3,23. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Sie und ich verdienen den Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben, nicht der Lohn Gottes, nicht das, was sie verdient haben. Nein, es ist ein Geschenk. Und das trifft nicht nur auf den ersten Schritt zu, wenn sie von neuem geboren werden. Das ist genauso wahr, wenn es um ihre Heilung geht. Ihre Befreiung, Freude, Frieden, Ihren Wohlstand. Alles wird uns als Gnadengabe zuteil. Und Sie können es nur durch Glauben empfangen. Sie können es nicht verdienen. Und alles, was ich eben gesagt habe, ist es, was die Kraft Gottes zur Errettung in Ihrem Leben freisetzt. Und auch Errettung ist eines dieser Worte, die wir in ein religiöses Klischee verwandelt haben. Die meisten Leute meinen, Errettung oder errettet werden bezeichnet nur die Vergebung unserer Sünden, wenn wir also von neuem geboren werden. Aber das Wort Errettung ist ein allumfassender Begriff, der alles mit einbezieht, was Jesus für uns erkauft hat. Er hat ihre Heilung erkauft und ihre Befreiung und ihren Glauben und ihre Freude und ihren Wohlstand, genauso wie er die Vergebung ihrer Sünde erkauft hat. Aber die Gemeinde hat der Rettung so weit eingeschränkt, dass wir nun meinen, es beschreibt ausschließlich unsere Rettung. Aber sobald man dann errettet ist, muss man eben in den Gottesdienst gehen, seinen Zehnten zahlen, heilig leben, alles Mögliche machen. Vielleicht wurde man aus Gnade errettet, aber Junge, den Segen Gottes, den muss man sich verdienen. Nein, Kolosser Kapitel 2, Vers 6. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Das bedeutet also, wenn sie gerettet worden sind, indem sie ihren Glauben in die Gnade Gottes gesetzt haben, dann werden sie auch genauso geheilt werden. Genauso wird es ihnen wohlergehen und genauso bekommen sie auch Freude und Frieden. Auf dieselbe Art und Weise, wie sie Errettung empfangen haben, werden sie auch alles andere empfangen. Als ich aufgewachsen bin, wurde mir gepredigt, dass Errettung allein durch den Glauben an das kommt, was Jesus getan hat. Es hat nichts mit den eigenen Werken zu tun. Oft sangen wir dieses Lied, so wie ich bin, ohn aller Zier, komm durch dein Blut, ich Herr, zu dir. So komme ich, o Gotteslamm. Und wenn es darum ging, von neuem geboren zu werden, da wurde wirklich betont, dass es nichts mit den eigenen guten Werken zu tun hatte. Wer immer alles richtig machte, musste errettet werden. Wer immer alles falsch machte, musste errettet werden. Es gab keine Hölle erster oder zweiter Klasse. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Es wurde gepredigt, dass Errettung ausschließlich aus Gnade durch Glaube kommt. Aber sobald man gerettet wurde, da musste man anfangen zu leisten. Ja, vielleicht bist du aus Gnade errettet worden, aber jetzt, wenn du nicht das Wort liest, wenn du nicht betest, wenn du nicht in den Gottesdienst gehst, nicht deinen Zehnten zahlst, nicht all diese Sachen machst, dann kannst du auch nicht erwarten, dass Gott in deinem Leben auch nur irgendetwas tut. Hätten sie die Vergebung der Sünde genauso gepredigt, dann wäre niemals auch nur irgendwer errettet worden. Denn selbst wenn wir uns besser als alle anderen anstellen, auch dann verfehlen wir die Herrlichkeit Gottes. Niemand würde sich jemals würdig fühlen, errettet zu werden. Wir alle haben es als Geschenk empfangen. Aber alles andere, das musste bei uns durch die eigene Heiligkeit erkauft werden. Das ist nicht das, was das Wort Gottes sagt. Und auch Paulus schreibt im Römerbrief etwas komplett anderes. Es geht um das Evangelium, die unverdiente, unverschuldete Gnade Gottes, die uns durch Glaube zuteil wird, nicht durch Leistung, die Kraft Gottes freisetzt. Nicht nur zur Vergebung der Sünde, sondern auch für die Heilung unserer Körper und allem anderen, was wir brauchen. Junge, das sind wirklich gewagte Aussagen. Schon damals nahmen die Juden zu Zeiten Paulus daran Anstoß, weil sie so sehr vom Gesetz des Alten Testamentes eingenommen waren. Und auch heute ist das eine Beleidigung für alle religiösen Leute, denn auch sie halten auf ihre Art und Weise am Gesetz des Alten Testamentes fest. Die moderne Kirche des Neuen Testaments, nein, lassen Sie mich das umformulieren. Die moderne Kirche, nicht die Kirche des Neuen Testamentes, sondern die moderne Kirche, auch die hält an der Gesetzlichkeit fest. Vielleicht nicht so extrem wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, sodass wir jetzt doch lange Gewänder tragen müssen und auf den Straßen Trompeten spielen, sodass auch ja alle wissen, dass wir gerade beten. Aber auch heutzutage gibt es viele religiöse Pharisäer. Ich war einer von ihnen. Ich bin auf niemanden sauer. Und falls Sie auch so einer sind, will ich Sie mit meinen Worten nicht zurechtweisen. Aber als ich 8 Jahre alt war, wurde ich von neuem geboren und wahrlich verändert. Ich erinnere mich noch daran. Als ich am nächsten Tag in die Schule ging, da bemerkten meine Freunde, dass ich etwas anders war und fragten mich, was ist denn passiert? Und ich antwortete, ich bin errettet worden. Und meine Freunde machten sich über mich lustig. Nach nur 24 Stunden von neuem Geborensein konnte man schon einen Unterschied sehen. Ich wurde also wahrlich errettet, als ich erst 8 Jahre alt war. Aber ich ging in die Kirche und wurde zum Pharisäer. Wissen Sie, ich bin nun 69 Jahre alt, fast 70. Nein, Verzeihung, ich bin 68 und fast 69 Jahre alt. Und ich habe noch nie in meinem Leben ein einziges Schimpfwort gesagt. Ich habe noch nie Hochprozentiges getrunken. Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht. Im Vergleich zu anderen Leuten habe ich ein wirklich heiliges Leben geführt. Aber wer will denn schon der Beste aller Sünder sein, wenn er trotzdem noch in die Hölle muss? Ich habe trotzdem gesündigt. Ich verfehle trotzdem die Herrlichkeit Gottes. In Römer 14, 23 heißt es, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Junge, ich habe schon ziemlich oft nicht aus Glauben gehandelt und schon ziemlich oft aus Angst, Zweifel und Unglaube. Ich habe gesündigt. Ich habe die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Ich kann von Gott nichts aufgrund meiner eigenen Tugend bekommen. Wissen Sie, normalerweise würde ich so etwas zwar nicht sagen, aber auch Paulus hat geschrieben, dass er sich weltlich gegeben hat. Immerhin waren die Menschen um ihn herum weltlich, und so hat er ihre weltliche Logik benutzt. Und im Grunde tue ich hier genau das Gleiche. Ich würde das normalerweise nicht so sagen, aber ich will einfach darauf hinaus, dass ich ein vergleichsweise heiliges Leben geführt und nichts von all diesen Dingen getan habe. Und wenn selbst ich von all meinen guten Taten keinen Gewinn trage, dann können Sie es eigentlich gleich lassen. Die meisten von Ihnen haben nicht so heilig gelebt wie ich. Und wenn das egal ist, wenn selbst meine Heiligkeit nicht dazu führt, dass ich mehr von Gott empfange, dann haben Sie erst recht keine Chance. Sie müssen aufhören, auf Ihre eigene Selbstgerechtigkeit und Heiligkeit zu vertrauen und stattdessen Ihren Glauben in das Evangelium setzen, in die zu schön, um wahr zu sein Botschaft, die uns sagt, dass Gott uns alles als bedingungsloses Geschenk gibt. Junge, das ist doch einfach gewaltig. Das hat mich freigesetzt und wie schon gesagt, ich wurde aus Gnade von neuem geboren, aber dann fing ich an, in die Gemeinde zu gehen. Und in mir machte sich die Denkweise breit, dass ich die Gunst Gottes verdienen musste. Mein Vater starb nur wenige Wochen, nachdem ich 12 Jahre alt geworden war. Er war einige Wochen im Krankenhaus gewesen. Ich fastete, betete, aber wissen Sie, ich erlebte nicht, wie er geheilt wurde. Nichts passierte und der Grund dafür ist nicht, dass Gott ihn nicht heilen wollte. Mein Baptistenpastor kam damals vorbei und sagte mir, dass Gott meinen Vater im Himmel einfach mehr brauchte, als ich ihn hier auf der Erde. Das ist nicht wahr. Gott hat mir meinen Vater nicht weggenommen. Mein Vater war 54 Jahre alt. Gott war nicht dafür verantwortlich. Wissen Sie, was der Grund war? Gott wirkte damals nicht, weil er durch andere Menschen hindurchfließen muss. Und mir, so wie jedem um mich herum, meiner Familie, all die Leute in der Gemeinde, uns wurde damals beigebracht, dass wir uns Gottes Gunst verdienen mussten. Uns sagte damals niemand, dass wir die Heilung schon hatten. Stattdessen wurde uns gesagt, dass Gott zwar heilen kann, aber es von ihm abhängt. Es war in unserer Errettung nicht mit inbegriffen. Wir kannten die Wahrheit nicht und deshalb konnte sie uns auch nicht freimachen. Gott war nicht die Ursache des Ganzen gewesen. Ich verließ mich einfach auf mich selbst. Es war meine eigene Ignoranz. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Ich ging zugrunde. Mein Vater ging zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Auf jeden Fall ging ich in die Gemeinde und lernte all diese falschen Dinge. Aber dann am 23. März 1968 war ich an einem Samstagabend in einem Gebetstreffen. Und schon daran können Sie sehen, wie religiös ich damals war. Mit 18 Jahren traf ich mich samstagabends mit meinen Freunden. Und gemeinsam beteten wir von 10 bis etwa Mitternacht. Das war unser Samstagabendprogramm. Anstelle davon draußen rumzurennen und sonst etwas zu treiben, beteten wir. Nun ja, es ist eine lange Geschichte, aber Gott öffnete einfach den Vorhang und ganz plötzlich sah ich, was für ein religiöser Heuchler ich eigentlich war. Ich erkannte, dass ich mich auf meine eigene Tugend verlassen hatte und ich erkannte, dass ich überhaupt nichts verdient hatte. Bevor das passierte, dachte ich, dass ich im Vergleich zu anderen Leuten ein wirklich guter Mensch war, sogar verglichen mit dem Pastor meiner Gemeinde. Immerhin führte ich 2 bis 3 Leute die Woche zum Herrn. Nach bestem Wissen und Gewissen lebte ich ein heiliges Leben. Aber ganz plötzlich tauchte Gott auf und ich sage es Ihnen, die Herrlichkeit Gottes erfüllte den Raum. Erst kürzlich sind wir wieder dorthin gefahren und haben Filmaufnahmen gemacht, wo all das passiert ist. Die Herrlichkeit Gottes erfüllte den Raum an einem Samstagabend am 23. März 1968. Und ich sage es Ihnen, als Gott auftauchte, als seine Herrlichkeit erschien, war all meine Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Und Junge, ich wandte mich von meiner Selbstgerechtigkeit ab und stürzte mich in die Gnade Gottes. Damals dachte ich, dass Gott mich verurteilen würde, weil mir bewusst geworden war, wie unwürdig, wie unheilig ich eigentlich war. Aber anstelle von Gottes Zorn fand ich mich in seiner Liebe wieder, in der Gegenwart Gottes, 4,5 Monate lang. Ich meine, ich fühlte mich wie auf einem anderen Stern. Gottes Liebe floss einfach durch mich hindurch und es war wunderbar, aber auch verwirrend. Denn alles, was mir je gelehrt worden war, deutete darauf hin, dass man sich Gottes Gunst verdienen musste. Und anstelle davon, mich besonders gut zu verhalten, war ich mir zum ersten Mal in meinem Leben bewusst, wie schlecht ich eigentlich war. Und ich konnte das einfach nicht verstehen. Was war es, dass Gott dazu bewegt hatte, mir seine Liebe auf diese Art und Weise zu offenbaren? Es dauerte seine Zeit, bis ich verstand, dass all das geschehen war, weil ich meine eigenen Grenzen erreicht hatte. Ich hatte endlich aufgehört, mich auf meine eigene Tugend zu verlassen und hatte das Denken losgelassen, dass Gott etwas für mich tun muss, weil ich dies und das getan habe und ja, ach, so heilig bin. Sobald das mal aus dem Weg geschafft war und ich mich einfach nur in die Barmherzigkeit Gottes warf, da wurde die Herrlichkeit Gottes ausgegossen. Die Liebe Gottes erfüllte mein Leben. Und ich sage es Ihnen, heute schauen Leute diese Sendung, die wissen, dass Gott existiert. Wenn ich darüber rede, was ich erlebt habe, dann sagen sie, ach, ich wünschte, ich könnte das erleben. Warum fließt die Liebe Gottes nicht durch mein Leben? Weil sie sich immer noch auf ihre eigenen guten Taten berufen. Sie vertrauen immer noch auf ihre eigene Tugend. Sie haben das Evangelium nicht verstanden, die zu schön, um wahr zu sein Botschaft, dass es nicht darum geht, was sie für Gott tun können. Es geht um das, was Jesus für sie getan hat. Das ist es, was die Kraft Gottes zur Errettung freisetzt. Es heißt in Römer 1,17, denn es wird darin, im Evangelium, in der guten Botschaft, über die ich hier rede, die nichts damit zu tun hat, was wir für Gott tun können, sondern auf das aufbaut, was Jesus für uns getan hat. Es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes. Und sehen Sie mal, da steht nicht, dass Ihre Gerechtigkeit offenbart wird. Wissen Sie, das Gesetz hat Ihre Gerechtigkeit offenbart, oder besser gesagt, Ihre fehlende Gerechtigkeit und wie oft Sie eigentlich falsch liegen. Das Gesetz deutet auf Ihre Sünde, aber das Evangelium, die gute Botschaft, dass Gott sie liebt, ganz unabhängig von ihren Fehlern und ihrer Sünde, ganz egal, was sie alles falsch gemacht haben, diese gute Botschaft offenbart die Gerechtigkeit Gottes. Es richtet den Blick der Menschen auf das, was Jesus getan hat, für sie getan hat. Jesus ist die Gerechtigkeit Gottes. Jesus wird offenbart. Er bekommt all die Ehre. Hier ist eine Möglichkeit, wie Sie das unterscheiden können, und ich werde noch weiter darauf eingehen, wenn wir zu Römer Kapitel 3 kommen. Aber ein Mensch, der unter dem Gesetz lebt, rühmt sich seiner eigenen Tugend und dem, was er getan hat. Ein Mensch, der unter der Gnade lebt, gibt Gott alle Ehre, denn selbst wenn das eigene Leben vielleicht besser aussieht als das einer anderen Person, selbst wenn man sein eigenes Leben noch nie so gut geführt hat, ist man immer noch nicht würdig genug. Anstelle davon bekommt Gott alle Ehre und man rühmt sich nicht seiner selbst. Wenn jemand sagt, Junge, schau mal, was ich habe, und ich habe sogar Glauben für dies und das, wer die Lorbeeren selbst einheimsen möchte, der lebt unter dem Gesetz. Die eigene Leistung, darauf ist man stolz. Wissen Sie, in 1. Korinther Kapitel 4, Vers 7, da heißt es, denn wer gibt dir den Vorzug, und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Wissen Sie, das ist Gnade. Alles Gute in Ihnen, das kommt von Gott. Nun, vielleicht haben Sie mit ihm zusammengearbeitet, aber ich kann Ihnen eines versichern, Gott gebührt alle Ehre. Wissen Sie, Gott ist gut zu mir gewesen. Jamie und ich waren einmal so arm, dass wir zu Beginn unseres Dienstes nicht mal mehr aufmerksam sein konnten. Ich meine, wochenlang mussten wir ohne Essen auskommen. Wir hatten wirklich zu kämpfen. Und wissen Sie, trotzdem haben wir in den letzten 5 Jahren und 2 oder 3 Monaten über 65 Millionen Euro für verschiedene Gebäude ausgegeben, so wie Gott es uns aufgetragen hat. Erst vor kurzem haben wir ein 135 Hektar großes Grundstück erworben, mit einem 5500 Quadratmeter großen Gebäude darauf. Unser gesamtes Nettovermögen, ich bin mir zwar nicht ganz sicher, ich könnte jetzt falsch liegen, aber es beträgt etwa 60 bis 90 Millionen Euro. Ich meine, was für eine Verwandlung, was für eine Transformation. Früher hatten wir nicht einmal zu essen und heute haben wir all diese Dinge, schuldenfrei. Wir haben für all das keine Schulden auf uns genommen. Aber wissen Sie, ich kann dafür kein Lob annehmen. Ja, ich habe mit Gott zusammengearbeitet. Als Gott mir aufgetragen hat, etwas zu tun, da habe ich es getan. Aber ich kann Ihnen eines garantieren, ich bin für all das nicht schlau genug. Einige von Ihnen haben mich das schon einmal erzählen hören, aber meine Mutter starb 2009 mit 96 Jahren. Und kurz bevor sie starb, bat sie mich, ihr noch einmal zu erzählen, wie es im Dienst voranging und was Gott alles tat. Also erzählte ich ihr von den Bibelschulen auf der ganzen Welt, unseren Büros an all den verschiedenen Orten und ich listete einfach all die guten Dinge auf, die Gott am Wirken war. Und sie schaute mich an und zeigte mit ihrem Finger direkt in mein Gesicht und sagte, Andy, du weißt, dass das alles Gott ist. Ich sagte, ja, das weiß ich, das ist alles Gott. Und sie sagte, du bist nicht schlau genug, um das alleine anzustellen. Ich sagte nur, du hast absolut recht. Und wissen Sie, ich fand das nicht beleidigend. Nun, ein religiöser Mensch, der sich zurücklehnt und sagt, schau mal, was ich alles geschafft habe, der würde sich davon angegriffen fühlen, weil ihm so das Lob verwehrt bleibt. Aber Junge, ich konnte ihr einfach nur zu 100% zustimmen. Ich bin schlichtweg nicht schlau genug, um das auf die Beine zu stellen, was in meinem Leben und in meinem Dienst passiert. Ich kann dafür einfach kein Lob annehmen. Was habe ich, das ich nicht empfangen habe? Gott hat mir alles gegeben. Sehen Sie, das ist Gnade. Das ist Evangelium. Und jemand, der das Evangelium versteht, der rühmt sich in dem, was Jesus getan hat und darin, dass es eben nicht die eigene Tugend, die eigene Weisheit und die eigenen ach so tollen Talente und Fähigkeiten gewesen sind, die all das vollbracht haben. Ein Mensch, der so von sich selbst beeindruckt ist und nur darüber redet, was er alles selbst geschaffen hat, der versteht die Gnade Gottes nicht. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis er versagt. Zumindest wird irgendwann das Alter auch bei Ihnen Einzug halten und Sie werden nicht mehr so jung und stark sein wie heute. Und wenn Sie alles in Ihrem Leben auf das aufbauen, was Sie getan haben, dann werden Sie irgendwann mit Schuld, Verdammnis und Versagen zu kämpfen haben. Ich sage es Ihnen, es ist das Evangelium, das die Gerechtigkeit Gottes offenbart, und zwar aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht. Und ich glaube, hier wird Habakuk Kapitel 2, Vers 4 zitiert. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Hier steht nicht, dass man nur mal kurz Urlaub macht, mal ein Wochenende dort verbringt. Sie leben aus Glauben. Nicht aus Glauben an sich selbst, sondern aus Glauben an das, was Jesus für sie getan hat. Das ist das Evangelium und es setzt die Kraft Gottes in ihrem Leben frei. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gospel Truth. Heute fahren wir damit fort, uns gemeinsam den Römerbrief anzuschauen. Und ich sage es Ihnen, er ist einfach gewaltig. Paulus spricht über das Evangelium, die fast zu schön, um wahr zu sein Botschaft, dass Gott sie liebt und sie nichts daran ändern können. Gott liebt sie nicht, weil sie liebenswürdig sind, sondern weil er die Liebe ist. Gott ist nicht schlecht gelaunt. Gott ist nicht sauer auf sie. Gott liebt sie. Junge, diese Botschaft ist fast zu schön, um wahr zu sein, aber genau das ist es, was die Kraft Gottes freisetzt. Es gibt noch einen Vers von Paulus, der dazu passt, und zwar in Galater Kapitel 5, Vers 6. Glaube ist durch die Liebe wirksam. Sobald sie verstehen, dass Gott sie liebt, dass sie nichts daran ändern können, nichts, was sie tun, kann dafür sorgen, dass er sie mehr oder weniger liebt. Gott ist Liebe und er hat uns seine Liebe durch Jesus Christus bewiesen. Sobald sie das verstanden haben, da wirkt ihr Glaube einfach übernatürlich. Aber sie können es auch umdrehen und den Umkehrschluss daraus ziehen. Wenn ihr Glaube nicht wirksam ist, wenn sie wissen, dass Gott real ist, wenn sie wissen, dass er Kraft hat, wenn sie wissen, dass er alles kann, aber sie glauben einfach nicht, dass er es für sie tun wird, dann weil sie nicht verstehen, wie sehr Gott sie liebt. Und genau das ist es, was das Evangelium, die zu schön, um wahr zu sein, Botschaft sagt, dass Gott uns alles zur Verfügung stellt, unverdient und ohne unser Zutun. Und dieses Wissen sorgt dafür, dass die Liebe Gottes in ihrem Leben fließt. Und so entsteht in ihnen Glaube, denn Glaube ist durch Liebe wirksam. Darüber habe ich in den letzten Sendungen gesprochen. Falls Sie eine Einheit dieser ersten drei Tage verpasst haben, also den Beginn des Römerbriefes, dann ermutige ich Sie, sich dieses Buch zuzulegen. Junge, das hat so viel Kraft, es wird Ihr Leben verändern. Die Lehre gibt es auch noch auf CDs und DVDs und zusätzlich haben wir auch noch einen Studienführer, der speziell darauf ausgelegt ist, dieses Thema als Gruppe zu erarbeiten. Dazu gehört auch eine CD-ROM, mit der Sie die entsprechenden Leitfragen ausdrucken können. Man liest hier die entsprechenden Abschnitte und dann stellt sich immer eine Leitfrage. Darüber diskutieren Sie dann. Und zum Schluss lesen Sie, was die Bibel zu sagen hat. Das ist wirklich ein großartiger Weg, diese Inhalte zu erarbeiten. Aber falls Sie eine dieser Einheiten verpasst haben, dann besorgen Sie sich doch diese Materialien, denn es ist wichtig, dass Sie all das nachvollziehen können. Ich habe in den ersten drei Tagen also hauptsächlich über Römer 1, 16 und 17 gesprochen. Das sind schlichtweg grundlegende Wahrheiten, Bibelstellen, die jeder von uns zum Frühstück essen sollte. Ich meine, dieses Wissen sollte Sie antreiben, dass das Evangelium Gottes Kraft zur Errettung für jeden ist, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für die Griechen. Denn es wird darin, im Evangelium, geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. In den nächsten drei Versen beginnt der Apostel Paulus darüber zu sprechen, dass der Zorn Gottes den Menschen schon offenbar geworden ist. Nun, wie hängt das Ganze zusammen? Ich glaube, Folgendes ist hier geschehen. Paulus hat gesagt, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, Vers 16. Er hat solch radikale Aussagen getroffen, dass die gesetzlichen Juden damals Anstoß nahmen. Und auch heutzutage ist das für die gesetzlichen, leistungsorientierten Christen, die glauben, man muss sich den Segen Gottes für das eigene Leben verdienen, eine wirklich bittere Pille. Er will hier also sagen, hier ist der Grund, warum man nicht allen Menschen direkt auf die Nase binden muss, was für schreckliche Sünder sie doch sind, dass sie alle verdammt und gottlos sind. Denn in Vers 18 schreibt er, es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her. Sie können das im Griechischen genauer ansehen. Ich werde mir nicht die Zeit nehmen, das hier zu tun. Aber wissen Sie, im Griechischen können die Wörter im Perfekt, im Präteritum, im Futur stehen, wie auch immer. Ähnlich wie die deutsche Sprache. Und wörtlich übersetzt steht im griechischen Text, dass Gottes Zorn schon vom Himmel her offenbart worden ist. Anders ausgedrückt sagt er, ich erzähle den Menschen die gute Botschaft, dass Gott sie liebt, anstelle davon sie zu verdammen oder ihnen zu sagen, wie schlimm sie alle sind, weil sie das bereits wissen. Gottes Zorn ist vom Himmel her geoffenbart worden über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Wissen Sie, heutzutage würden viele Leute sagen, nein, das stimmt nicht. Ich finde nicht, dass man richtig und falsch so wirklich unterscheiden kann. Und ich glaube, es ist ganz egal, welche sexuelle Orientierung ein Mensch hat. Immerhin ist er so geboren worden. Ehebruch ist doch gar kein Problem. Lügen und Diebstahl, Notlügen, ist doch alles okay. Ich fühle mich da nirgends überführt. Heutzutage denken das so viele Leute, aber das stimmt nicht. Hier steht, Gottes Zorn ist vom Himmel her geoffenbart worden, über alle Gottlosigkeit. Sehen Sie, da steht alle Gottlosigkeit, nicht nur ein Teil davon, nicht nur die großen Zehn, die Zehn Gebote, sondern alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Und lesen Sie weiter in Vers 19, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. nicht nur für sie offenbar, sondern unter oder auch in ihnen. Das bedeutet also, dass jeder Mensch ein intuitives Wissen über richtig und falsch hat. Nun, es gibt viele Leute, die das verneinen und behaupten, ach was, ich habe keine innere Überführung. Nun, im selben Kapitel steht, dass man sein eigenes Herz taub machen kann. Die Bibel nennt das ja eine unwürdige Gesinnung. Aber das werden wir uns gleich noch genauer anschauen. Niemand wird so geboren. Jeder hat zu Beginn ein intuitives Wissen über richtig und falsch, weiß von Gott, seiner Existenz und seinem Zorn über ihre Sünde. Und genau das sagt Paulus hier. Ich muss den Leuten nicht sagen, wie gottlos sie sind. Das wissen sie schon. Tief im Herzen ist es ihnen klar. Nun, auch hier werden wieder Stimmen laut. Nein, das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Ich glaube der Bibel mehr als dem, was andere Leute so von sich geben. Und im nächsten Vers geht es weiter. Hier steht, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Diese drei Verse sagen also, dass ganz egal, was irgendwer behauptet, es gibt ein intuitives Wissen von richtig und falsch, von Gott, seiner Existenz, sogar von der Gottheit. Damit ist die Dreieinigkeit gemeint. Wissen Sie, als ich in Vietnam war, da standen direkt vor meinem Hauptquartier drei Tempel, die alle mindestens drei Stockwerke hoch waren, vielleicht sogar fünf, oder die waren direkt nebeneinander gebaut worden. Drei einzelne Tempel, aber alle direkt nebeneinander. Die waren so dicht gebaut. Ich bin nie dorthin gegangen, aber es sah so aus, als ob man nicht einmal zwischen den Tempeln hindurchgehen konnte. Sie waren wirklich unglaublich nah aneinander. Die Tempel waren alt. Ich hatte mich damals genauer erkundigt und herausgefunden, dass sie 500 Jahre, bevor der christliche Glaube Vietnam erreicht hatte, errichtet worden waren. Nichts davon war also vom christlichen Glauben an die Dreieinigkeit geprägt gewesen, und dennoch standen da drei einzelne Tempel, direkt nebeneinander, zur Ehre eines Gottes, der sich selbst in drei Teilen darstellte. Nun, ich habe keine Ahnung, was für eine Religion das tatsächlich war, und ich weiß deshalb auch nicht, ob es sich da um wahre Anbetung handelte. Ich bezweifle es sogar. Wahrscheinlich war das Ganze sehr weit weg vom Christentum. Aber dennoch sehen wir, dass die Menschen schon damals, noch bevor das Christentum die Lehre von der Dreieinigkeit einführte, von einem dreieinigen Gott wussten. Und wissen Sie, ich war auch in Mexiko und besuchte dort Chichen Itza. Das ist ein ganz alter Ort. Ich glaube nicht, dass es die Azteken waren, aber ich kann mich gerade einfach nicht erinnern. Nun ja, ein uraltes Volk lebte dort. Die ganze Stadt war ausgegraben worden und man hatte sogar eine Pyramide und noch viel mehr freigelegt. Nun ja, wir machten eine Führung mit und der Tourguide zeigte uns verschiedene Felsritzungen von einer Gottheit, und man konnte eine Dreieinigkeit erkennen. Auch damals glaubten sie an einen Gott, der sich selbst dreifaltig präsentierte. Nun, ich weiß, dass dieses Volk nicht wirklich Gott anbetete, allein schon deshalb, weil es damals Menschenopfer gab und alles Mögliche, was schlichtweg nicht mit Gott vereinbar ist. Aber egal, ich will darauf hinaus, dass ganz egal, ob der wahre Gott oder nicht, lange bevor das Christentum diese Orte erreichte, gab es schon das Bewusstsein der Dreieinigkeit, einer Gottheit. Und genau das beschreibt diese Bibelstelle. Gott hat sich in den Menschen in all diesen Dingen offenbart, die klar erkennbar sind. Nicht verschwommen, sondern seine ewige Kraft und Gottheit wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Anders formuliert spricht Paulus im Kontext über die gute Botschaft, das Evangelium. Und ich weiß, dass die Gesetzlichen ihn dafür kritisierten. Nein, man muss den Menschen zeigen, dass sie Sünder sind. Man muss ihnen zeigen, wie schlimm sie sind. Aber er antwortete, nein, das wissen sie doch schon. Jeder einzelne Mensch hat im Inneren eine intuitive Gewissheit. Wissen Sie, genau das ist die Antwort auf all die Leute, die immer fragen, was ist denn mit den Menschen, die niemals das wahre Evangelium hören? Was wird denn mit denen passieren? Gott wird sie gemäß ihres Wissens richten, und diese Verse zeigen uns, dass jeder einzelne Mensch, ganz egal, ob er das Evangelium gehört hat oder nicht, in jedem einzelnen Menschen ist die Gewissheit, dass es nur einen Gott gibt, dass sie nicht selbst Gott sind. Nun, man kann das verdrehen und sich auf mehrere Götter berufen. Polytheismus. Man kann anfangen, Götzenbilder anzubeten. Man kann alles Mögliche machen, aber jeder Mensch hat zu einem bestimmten Zeitpunkt die Wahrheit gekannt. Jeder Mensch hat einmal in seinem Leben gewusst, dass es einen Gott gibt. Es gibt Menschen, die behaupten, Atheisten zu sein. Aber in Wahrheit sind das keine Atheisten. Wissen Sie, ich habe das gelernt, als ich in Vietnam war. Ich leitete damals einen Bibelkreis und einige Leute machten sich über mich lustig und behaupteten, dass es keinen Gott gibt. Sie wollten mich wirklich vorführen. Und von außen betrachtet sah es wirklich so aus, als ob sie tatsächlich nicht daran glaubten, dass es einen Gott gibt. Zumindest sah ihr ganzes Leben danach aus. Aber raten Sie mal, sobald die Bomben fielen, die Kugeln hagelten, da fingen alle Atheisten an zu beten und mit aller Kraft zu Gott zu schreien. Das Ganze ist wie ein Psychospielchen. Halten Sie einem Atheisten eine Waffe an den Kopf und drohen Sie, ihn umzubringen. Und sofort heißt es, oh Gott, und Sie fangen an, um Hilfe zu rufen. In Ihrem Herzen wissen Sie, dass es einen Gott gibt. Wissen Sie, ich hatte mal einen Mitarbeiter, der in einem atheistischen Elternhaus groß geworden war. Und als ich anfing, darüber zu lehren, da sagte er, weißt du, das stimmt nicht. Ich habe nicht daran geglaubt, dass es einen Gott gibt. Ich hatte für so etwas gar kein Konzept, bis ich in meinen 20ern war. Erst dann wurde ich von neuem geboren. Und ich sagte zu ihm, schau, ich will dir hier nicht zu nahe treten, aber ich glaube der Bibel wirklich mehr als dir. Und ich sagte, ich bin mir sicher, dass es einen Zeitpunkt in deinem Leben gegeben hat, an dem du wusstest, dass es einen Gott gibt. Gott hat sich dir offenbart. Ich sagte, du hast ihn vielleicht einfach aufgrund deines ganzen Umfeldes abgelehnt. Aber in deinem Herzen, da hast du gewusst, dass es einen Gott gibt. Also betete er darüber. Gott, ich will Andrew und dem, was die Bibel sagt, gar nicht widersprechen, aber ich habe niemals daran geglaubt, dass es einen Gott gibt. Und der Herr erinnerte ihn, er war in L.A. groß geworden. Und eines Tages, da wanderte er auf einen Berg, von dem aus man über ganz Los Angeles sehen konnte. Er saß einfach da und sah sich den Sonnenuntergang an. Und als die Sonne vor ihm verschwand, da gingen ganz plötzlich all diese Lichter an, in ganz Los Angeles, Millionen und Abermillionen von Lichtern. Er schaute die Stadt an und dachte sich, wie gewaltig das doch war. Jedes einzelne Licht war von jemandem platziert worden. Die sind nicht einfach eines Tages dort gestanden. Er dachte über die ganze Arbeit nach, die Mühe, die es wohl kosten musste, die Millionen und Abermillionen Lichter da unten aufzustellen, und der Gedanke ließ ihn nicht los. Und als es dunkel wurde, wandte er seinen Blick von der Stadt ab und schaute stattdessen in den Himmel und sah die Millionen und Abermillionen Sterne. Und ganz plötzlich kam ihm, dass auch die Lichter im Himmel genau wie die Lichter in der Stadt von jemandem dort platziert sein worden mussten. Die konnten ja nicht einfach so erschienen sein. Es musste einen Gott geben. Er war damals 11 oder 12. Glaube ich, und der Herr erinnerte ihn an dieses Erlebnis. Aber damals lehnte er diesen Gedanken ab, weil seine Eltern Atheisten waren und ihm beigebracht hatten, dass es keinen Gott gab. Aber er sagte, ich wusste es einfach auf einmal, und er konnte sich genau daran erinnern. Und wissen Sie, genau das steht hier. Ganz egal, man kann diese Erkenntnis auch verwerfen, aber jeder Mensch weiß, dass es einen Gott gibt. Wissen Sie, ich bin mir sicher, dass auch heute wieder Leute den Fernseher eingeschaltet und diese Sendung angeschaut haben, die jetzt hören, was ich sage, und da sitzen und mir widersprechen. Ich glaube das nicht. In Ihrem Herzen, und mir ist egal, was Sie jetzt sagen, aber in Ihrem Herzen, da wissen Sie, dass es einen Gott gibt. Nun, Sie können sich das jetzt auch einfach wegrationalisieren und die Gewissheit ablehnen, aber tief in Ihrem Herzen, da wissen Sie, dass es einen Gott gibt. Würden Sie jetzt sterben, dann würden Sie sich sofort fragen, wo Sie nun hingehen. Was passiert als nächstes? Muss ich diesem Gott Rechenschaft ablegen? Ich glaube, der Grund, warum die Evolution heutzutage so beliebt ist, weil es den Menschen erlaubt, ihren eigenen inneren Zeugen, der sagt, dass es einen Gott gibt, abzulehnen. Klein zu halten, zu ignorieren, dass man Rechenschaft schuldig ist und eines Tages vor Gott stehen wird. Deshalb wollen so viele einfach nicht daran glauben. Nein, Gott hat uns nicht geschaffen, wir sind einfach aus Schlamm entstanden. Und sie können sich da reinsteigern und sich ihrer Ansicht von so vielen Leuten bestätigen lassen, dass sie ihren inneren Zeugen abstumpfen und letztlich abtöten. Aber wenn sie ganz still werden, wenn sie einfach mal ruhig werden, dann fängt dieses kleine Ortungsgerät, das Gott in sie hineingelegt hat, an zu arbeiten und lässt sie wissen, dass es einen Gott gibt. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was ist der Sinn des Lebens? Diese kleinen Gedanken, genau das ist der Grund, warum so viele Menschen gar nicht still werden wollen. Stattdessen läuft immer der Fernseher oder das Radio im Hintergrund. Man muss sich immer beschäftigen. Die Leute fangen dann immer an, davon zu reden, dass sie gelangweilt sind. Alles ist ja so langweilig. Junge, wenn man Gott kennt, wie um alles in der Welt, Kann man dann jemals gelangweilt sein, wenn man Gemeinschaft mit ihm hat, ihm zuhört und all das? Wenn Leute behaupten, gelangweilt zu sein, dann meinen sie eigentlich, dass dieses kleine Ortungsgerät, die sanfte Stimme im Inneren, anfängt, sie zu Gott zu ziehen. Diese Verse wollen genau darauf hinaus, dass es eine intuitive Gewissheit gibt. In Psalm 46,11 steht, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Wenn sie still werden, wenn sie zur Ruhe kommen, wenn sie nicht zulassen, dass der Lärm dieser Welt die sanfte Stimme in ihrem Inneren übertönt, wenn sie einfach ruhig werden und Abstand nehmen, dann wird Gott sich ihnen offenbaren. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Gott wird sich ihnen offenbaren. Und ich bin davon überzeugt, dass gerade jetzt Menschen dieses Programm sehen, die gedacht haben, nein, es gibt keinen Gott. Sie haben den Gedanken einfach verworfen. Aber wenn sie ehrlich sein würden, tief in ihrem Inneren, da wissen sie, dass es einen Gott gibt. Sie wissen, dass nichts einfach zufällig passiert. Sie könnten die gesammelte Kraft der gesamten Menschheit nehmen. Milliarden an Menschen, alles Geld auf der Welt, die hellsten Köpfe und Wissenschaftler, und wissen sie was? Sie könnten nicht einmal einen Grashalm erschaffen. Nun, sie könnten etwas erschaffen, das aussieht wie ein Grashalm, dieselbe Beschaffenheit, dasselbe Gefühl. Vielleicht würden auch manche Leute darauf hereinfallen. Aber wenn sie diesen Grashalm einpflanzen, dann wird aus diesem Halm kein weiteres Gras sprossen. Das geht einfach nicht. Und wenn die gesamte Menschheit mit all ihrer Kraft, all ihren Fähigkeiten nicht einmal das kleinste Element der Schöpfung erschaffen kann, wie um alles in der Welt können Sie dann glauben, dass Menschen, Tiere, all diese höchst komplexen Organismen einfach mal zufällig entstehen könnten? Wenn es nicht mit Absicht geschehen kann, wie soll es denn dann bitte zufällig passieren? In Ihrem Herzen wissen Sie, dass das stimmt. Vielleicht haben Sie an etwas anderes geglaubt. Vielleicht hören Sie anderen Menschen zu und versuchen, Ihre innere Stimme abzutöten. Aber in Ihrem Herzen, da wissen Sie, dass all das stimmt. Und genau das sagt Paulus hier. Der Grund, warum er sich des Evangeliums nicht schämt, warum er den Menschen von der Güte Gottes erzählt, ist, weil er es ihnen nicht erst gewaltsam einhämmern muss. Tief im Herzen wissen die Menschen schon, dass alle gesündigt haben und die Herrlichkeit verfehlen, die sie vor Gott haben sollten. Und das Gesetz hebt das lediglich hervor. Es nimmt diese Gewissheit, diese intuitive Gewissheit, die schon in jedem Menschen ist, und betont sie. Das Gesetz macht es so laut und so deutlich, dass niemand es nicht sehen kann. Und genau davon redet er hier. Genau deshalb stehen hier die Verse 18 bis 20. Die Menschen haben keine Entschuldigung. Sie verstehen alles laut und deutlich. Ganz klar können sie es sehen. Sie wissen, dass sie sündig sind. Und genau deshalb müssen wir den Menschen ihre Sünden nicht erst predigen. Sie wissen es doch schon. All die Menschen, die andauernd ihre Paraden veranstalten und stolz auf einen Lebensstil sind, der dem, was Gott sagt, komplett widerspricht, die wissen eigentlich, dass sie nicht im Recht sind. Genau das ist der Grund, warum sie so versessen darauf sind und immer zu ihrer eigenen Agenda in den Vordergrund stellen. Die gleichgeschlechtliche Ehe und alles. Sie wollen einfach Anerkennung. Da geht es nicht nur um die materiellen Vorteile oder irgendwas, das sie vielleicht gewinnen könnten. Ihr eigenes Herz verdammt sie bereits, aber wenn sie sich von den Menschen um sich herum angenommen fühlen, ach Gott hat dich doch so geschaffen, dann wird das eigene Gewissen besänftigt, das ihnen ja bereits bezeugt, dass sie falsch liegen. Sie versuchen, ihr Gewissen zu beruhigen, indem sie sich die Akzeptanz von allen anderen holen. Sie versuchen, irgendwie damit umzugehen, dass sie schon wissen, dass ihr Lebensstil von Gott nicht akzeptiert ist, und versuchen, sich davon abzulenken, indem sie sich die Bestätigung von allen anderen holen. Sie müssen mir nicht zustimmen. Sie haben das Recht auf Ihre eigene Meinung, aber ich werde von meiner bestimmt nicht abweichen. Alles andere wäre nämlich falsch. Ich sage es Ihnen, genau das lehrt die Bibel. Jeder einzelne Mensch hat eine ganz intuitive Gewissheit tief in seinem Herzen. Und genau deshalb müssen wir die Leute erst gar nicht dazu zwingen, ihre eigene Gottlosigkeit anzuerkennen. Denn in ihrem Herzen wissen sie es bereits. Wissen Sie, ich bin schon so vielen Atheisten begegnet, und wie eben gesagt, sobald die Bomben fallen und die Kugeln fliegen, rufen alle zu Gott. In Vietnam habe ich gelernt zu ignorieren, wenn jemand behauptete, dass es keinen Gott gibt. Stattdessen sage ich einfach, ich weiß, dass du weißt, dass es einen Gott gibt. Ich bin damals einfach auf die Leute zugegangen und habe gesagt, in deinem Herzen weißt du es, und ich habe mit ihnen geredet, als ob die Bibel recht hat. Manche Leute lassen sich einfach auf diesen Gedankengang ein und fangen an, sich selbst auszutricksen, und vielleicht schaffen sie es auch, andere auszutricksen. Aber jemand, der dem Wort Gottes glaubt, der wird darauf nicht hereinfallen. Das Wort Gottes sagt, dass die Menschen in ihrem Herzen bereits wissen, dass sie Sünder sind. Gott hat sich geoffenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Es ist klar zu erkennen, sie haben keine Entschuldigung. Man muss mit anderen nicht erst über ihre Sünde streiten. Junge, das ist doch wirklich gewaltig. Und dann heißt es in Vers 21, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Genau hier können wir lesen, dass jeder einzelne Mensch zwar diese intuitive Gewissheit hat, aber man kann sich dieser Gewissheit verschließen. Die Bibel nennt das eine unwürdige Gesinnung. Ich habe heute keine Zeit mehr, das ausführlich zu erklären, aber wir werden in der nächsten Sendung darauf zurückkommen. Man kann diesen eigenen inneren Zeugen klein halten. Und ich glaube, viele Leute machen genau das. Und in Vers 21 lesen wir von vier verschiedenen Dingen, die man tun muss, um dieser inneren Stimme zu entkommen, die bezeugt, dass es einen Gott gibt, dass das eigene Verhalten falsch ist und dass man einen Retter braucht. Von folgenden vier Dingen ist da die Rede. Erstens haben sie ihn nicht als Gott geehrt. Zweitens sind sie ihm nicht dankbar. Wissen Sie, Dankbarkeit kann so vieles beinhalten. Dankbarkeit bedeutet, dass Sie anerkennen, dass Sie selbst nicht die Quelle sind. Was Sie haben, ist Ihnen gegeben worden. Ihr Leben kommt von Gott. Ihre Weisheit, Ihre Fähigkeiten, Ihre Talente, alles kommt von Gott. Dankbarkeit lässt Sie erkennen, dass es einen Gott gibt. Und Sie waren nicht dankbar. Sie dachten, alles, was passiert, geschieht aus eigener Kraft. Und es wurde nicht anerkannt, dass Gott alle Fähigkeiten gegeben hatte. Und schließlich sind sie in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Wissen Sie, ich habe eine ganze Serie darüber, wie man von Gott gefüllt bleiben kann. Die Serie basiert auf diesem Vers und beschäftigt sich in fünf Teilen mit den vier Dingen, die ich eben aufgezählt habe. Wenn Sie diese vier Dinge tun müssen, um Ihren eigenen inneren Zeugen von Gott zum Verstummen zu bringen, nun, dann müssen Sie ja eigentlich nur das Gegenteil dieser vier Dinge anstreben. Anstelle davon, Gott nicht zu verehren, geben Sie ihm die Ehre. Wenn Sie dankbar sind, wenn Sie Ihre Gedanken richtig einsetzen und Ihr Herz Gott gegenüber offen halten, dann können Sie sicher gehen, dass Sie niemals eine unwürdige Gesinnung bekommen werden. Sie werden sich niemals den Dingen Gottes verschließen. Ich liebe es einfach, über dieses Thema zu lehren. Das hat so unglaublich viel Kraft. Vielleicht sollte die nächste Serie genau darüber gehen, denn das würde im Anschluss wirklich gut passen. Es ist einfach so gewaltig. Aber Sie können sich die Materialien bestimmt jetzt schon besorgen. Schauen Sie einfach mal auf der Webseite oder rufen Sie an. Noch einmal, alles baut hier darauf auf, dass Paulus gesagt hat, er schämt sich nicht, anderen Menschen von der Güte Gottes zu erzählen. Denn Sie wissen ja schon, dass Sie Sünder sind. Sie haben diese intuitive Gewissheit in sich. Jeder einzelne Mensch weiß es schon. Und deshalb kann er ja auch gleich von der Güte Gottes erzählen. Und wenn Menschen ihre eigenen inneren Zeugen verstummen lassen, dann wird ihre Gesinnung unwürdig. Darüber wollen wir morgen ausführlicher reden. Lassen Sie mich zum Schluss noch einmal erwähnen, dass ich ein Buch anbiete, Gnade, die Kraft des Evangeliums. Dazu gibt es auch CDs und DVDs und wir haben auch noch einen passenden Studienführer. Hören Sie den folgenden Ansagen zu und rufen Sie heute noch an oder schreiben Sie uns. Heute endet die erste Woche meiner Lehrreihe über den Römerbrief. Wir sind immer noch bei Kapitel 1. Der Brief selbst hat zwar 16 Kapitel, aber wir werden keine 16 Wochen dafür brauchen. Ich werde das Tempo einfach ein bisschen anziehen. Ich habe zu Beginn einen ziemlichen Fokus auf Römer Kapitel 1, Vers 16 und 17 gelegt. Für mich ist das der Anker, an dem alles andere hängt. Der Dreh- und Angelpunkt, an dem Paulus alles, was er im Römerbrief geschrieben hat, festmacht. Es geht einzig und allein um das Evangelium. Darum, dass Gott uns seine Gnade vollkommen unverdient und unverschuldet zuteil werden lässt. Lassen Sie mich erwähnen, dass ich auch ein Buch mit demselben Titel habe. Gnade, die Kraft des Evangeliums. Dazu gibt es noch CDs, DVDs und auch einen passenden Studienführer. Falls Sie also irgendeine Einheit diese Woche verpasst haben, dann möchte ich Sie ermutigen, unsere Webseite zu besuchen und die entsprechenden Inhalte nachzuholen. Denn es handelt sich dabei um das Evangelium. Heutzutage ist das Evangelium zu einem Klischee geworden, das alle möglichen Leute benutzen, um darüber zu reden, dass Gott wütend ist, dass er sauer auf sie ist. Es dient nur noch dazu, andere Leute zu verdammen. Aber das Wort Evangelium bedeutet übersetzt die gute Botschaft. Es ist keine gute Botschaft zu hören, dass man in die Hölle kommt, auch wenn es vielleicht wahr ist. Es ist keine gute Botschaft zu hören, dass man ein Sünder ist, auch das ist vielleicht wahr, aber es ist keine gute Botschaft. Die gute Botschaft legt einen ganz anderen Schwerpunkt. Obwohl es eine Hölle gibt und wir alle gesündigt haben und die Herrlichkeit Gottes verfehlen, hat Gott unsere Sünde auf Jesus geworfen und uns so die Möglichkeit gegeben, aufrecht vor ihm stehen zu können. Nicht aufgrund unserer Leistung, sondern aus Glauben heraus, indem wir empfangen, was Jesus für uns getan hat. Das ist das Evangelium. Das ist die fast zu schön, um wahr zu sein Botschaft zur Errettung. Wissen Sie, ich weiß es und auch er wusste ganz genau, dass er zurechtgewiesen werden würde, wenn er Leuten von der guten Botschaft, dem Evangelium, erzählte. Ach was, du solltest den Leuten lieber sagen, dass sie Sünder sind. Die meisten Menschen werden aus Angst heraus zu Gott getrieben. Die Schrift sagt in Römer Kapitel 2, Vers 4, es ist die Güte Gottes, die den Menschen zur Errettung führt. Religion versucht, Menschen durch Angst zu treiben, Gott aber zieht Menschen aus Liebe zu sich. Als Paulus über die Güte Gottes sprach, da wusste er, dass die ganzen gesetzlichen Leute sofort reagieren würden. Man muss die Leute verdammen, man muss den Menschen klarmachen, dass sie Sünder sind. Also fing er an aufzuzeigen, dass sie bereits wissen, dass sie Sünder sind. In jedem einzelnen Menschen steckt diese intuitive Gewissheit, darüber haben wir in der letzten Sendung geredet. Und im Rest von Römer 1 weist er im Grunde nur auf, dass jeder schon durch sein eigenes Gewissen schuldig gesprochen ist. Im Herzen wissen sie, dass es einen Gott gibt und dass sie nicht der Mensch sind, zu dem Gott sie geschaffen hat. Jeder Mensch hat also eine intuitive Gewissheit, die ihn verdammt. Im Kapitel 2 fängt er dann an, zu den religiösen Juden zu reden, die damals versuchten, den Leuten, die eine Beziehung zu Jesus hatten, ihre eigenen Gesetze aufzuzwingen und behaupteten, Jesus selbst ist nicht genug, man muss auch heilig leben. Und in Kapitel 2 schreibt Paulus, dass die religiösen Juden doppelt schuldig waren, nicht nur weil auch sie eine intuitive Gewissheit von Gottes Existenz und von richtig und falsch hatten, sondern weil sie auch das Wort Gottes kannten. Und das Gesetz hebt Schuld noch hervor. Sie waren also durch ihr Gewissen und durch das Wort Gottes schuldig. Sie waren doppelt schuldig. Und in Römer Kapitel 3 schreibt er, egal ob man gesetzlicher Jude oder Heide ist, ungläubig, ohne Beziehung zu Gott, ganz egal, wer man ist, wir alle sind verdammt, entweder durch unser eigenes Gewissen oder durch unser Gewissen und das Gesetz. Religiös oder nicht religiös, wir alle sind gleich, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das ist im Grunde die Kurzzusammenfassung der ersten drei Kapitel des Römerbriefes. Aber lassen Sie mich noch einmal zurückgehen und ein paar Dinge in Römer Kapitel 1 anschauen, die besonders für unsere heutige Zeit bezeichnend sind. Heutzutage können wir beobachten, wie unsere Gesellschaft sich in eine Richtung entwickelt, die komplett gottlos ist. Und wenn die Menschen Römer Kapitel 1 verstehen würden, dann garantiere ich Ihnen, so viel von dem Blödsinn, der in unserer Gesellschaft geschieht, würde sofort aufhören. Ich habe schon über die ersten 20 Verse gesprochen, und in Vers 21 heißt es, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt. Ich habe am Ende des gestrigen Programmes schon erwähnt, dass ich eine ganze Serie mit dem Titel »Wie man von Gott erfüllt bleibt« zu diesem Thema habe. Die Serie besteht aus 5 Lehreinheiten und beschäftigt sich dort nur mit diesem einen Vers. Im Grunde geht es nämlich darum, dass es zwar eine intuitive Gewissheit von richtig und falsch gibt, von aller Ungerechtigkeit, aller Gottlosigkeit, so steht es in Vers 18. All das ist offenbar, Vers 19. Und in Vers 20 heißt es, dass seine ewige Kraft und sogar die Gottheit klar wahrgenommen werden können. Aber in Vers 21 steht, dass man davor weglaufen kann. Man kann sich dieser intuitiven Gewissheit, die Gott in jeden Einzelnen von uns hineingelegt hat, verschließen. Und zwar, indem man Gott nicht ehrt. Junge, da steckt so viel drin. Ich will Sie noch einmal ermutigen, sich die Serie »Wie man von Gott erfüllt bleibt« zu besorgen. Sie ehren Gott nicht, sind ihm nicht dankbar, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Und schauen Sie sich das mal an. Es heißt hier, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Junge, das ist so unglaublich beschreibend, ganz besonders für unsere heutige Gesellschaft. So viele Leute machen ihren Abschluss nur, um einen Titel zu bekommen. Und weil ihnen irgendwer ein Diplom ausgehändigt hat, denken sie jetzt, sie hätten ultimatives Wissen, ultimative Weisheit. Aber eigentlich sind sie Narren. Ich weiß, viele nehmen daran Anstoß. Ich versuche hier niemanden zu nahe zu treten, aber ich sage es Ihnen, wer Gott nicht in der Schöpfung erkennen kann, der ist ein Narr. Und ich meine es nicht böse, ich will wirklich niemanden verletzen. Aber wissen Sie, ich habe es erst gestern gesagt. Man könnte die gesamte Kraft, das intellektuelle Wissen der gesamten Menschheit zusammennehmen und nicht einen Grashalm erschaffen, der sich von selbst fortpflanzt. Man kann etwas erschaffen, das genauso aussieht. Aber wenn wir darüber hinaus nichts auf die Reihe bekommen, Junge, man muss doch nur einmal einen Grashalm anschauen, ein Blatt, ein Baum, ein Menschen, den Himmel, die Sterne, die Sonne, den Mond. Wer darin nicht Gott erkennt, der ist ein Narr. Ich meine es nicht böse, aber es ist einfach so. Es steht schon in Psalm 14, Vers 1 und Psalm 53, Vers 2. Der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. In unserer heutigen Gesellschaft gibt es so viele Leute, die sich selbst für schlau halten. Nur weil sie irgendeinen Abschluss haben. Wissen Sie, Sie können meinetwegen 32 Doktortitel haben. Sobald die Temperatur unter Null sinkt, werden auch Sie erfrieren. Junge, das bedeutet doch alles nichts. Ein Mensch, der Gott nicht sehen kann, ist ein absoluter Narr. Noch einmal, ich meine es wirklich nicht böse, aber warum um alles in der Welt hören wir auf Menschen, die Gott nicht erkennen? Die denken, all die Komplexität, alles, was wir vor uns sehen, ist reiner Zufall? Man muss doch schon wirklich zurückgeblieben sein, um so etwas zu glauben. Und ich weiß, dass meine Worte gerade von einigen Leuten abgelehnt und verworfen werden, weil ich Sachen sage, die absolut gegen das gehen, was in unserer heutigen Gesellschaft zum Standard geworden ist. Du bist doch total komisch, Junge. Du bist doch nicht mehr normal. Aber ich behaupte hier nichts, was nicht auch in der Bibel steht. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Narr beschreibt hier nicht, dass diese Person besonders fürchterlich ist, sondern einfach unvernünftig, nicht weise, nicht klug. Psalm 19, Vers 2. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Überall auf der Welt ist es bekannt. Mann, die ganze Schöpfung schreit Gott, jedes Mal, wenn sie nur um sich schauen. Nun, sie können sich dem verschließen und genau darüber geht es in diesen Versen. Heutzutage ist das gang und gäbe. Allein die Evolution, der Glaube an die Evolution hat dazu geführt, dass sich so viele Menschen ihrer eigenen intuitiven Gewissheit von Gott verschlossen haben. Aber ich kann es Ihnen versichern, wenn Sie einfach mal zur Ruhe kommen und wirklich über das nachdenken, was ich hier sage, ich garantiere Ihnen, dieses kleine Ortungsgerät, das Gott in Ihr Innerstes gelegt hat, wird anfangen, Sie zu Gott zu ziehen und Ihnen seine Existenz offenbaren. Wissen Sie, wenn ich es irgendwie auf den Mars schaffen würde, nehmen wir einfach mal an, ich lande auf dem Mars und entdecke ein Haus, das dort gebaut worden ist, mit einem Fernseher, einem Kühlschrank, einem Bett, einer Couch, Stühle, all das auf dem Mars eben. Ich sage es Ihnen, es wäre doch absolut lächerlich, nicht davon überzeugt zu sein, dass dort jemand lebt, sondern davon auszugehen, dass das einfach so passiert ist. Und dabei handelt es sich sogar um etwas Lebloses, Unbewegliches. Keiner dieser Gegenstände kann sich selbst irgendwie fortpflanzen. Immer wieder werden doch Roboter auf den Mars geschickt und man hat ja schon einen Hinweis darauf gefunden, dass es dort mal Wasser gegeben haben muss. Und seitdem wird davon ausgegangen, dass es dort Leben gegeben hat. Die kleinste Spur hat ausgereicht. Würde man da jetzt ein Haus entdecken und würde trotzdem jemand behaupten, ach, das hat sich einfach entwickelt. Hier hat es nie Menschen gegeben, das wäre doch einfach lächerlich. Und genauso ist es doch, wenn Leute sich die Schöpfung anschauen und alles, was wir hier auf der Erde haben und dann davon ausgehen, dass es sich einfach irgendwie entwickelt hat. Wer annimmt, dass es sich nur um Zufall handelt, ist ein Narr. Ich habe mal folgendes Beispiel gehört. In einer Flugzeugfabrik explodiert eine Bombe und irgendwie entsteht aus all den Teilen, die durch die Luft gewirbelt werden, eine Boeing 747, die fliegen kann, die alle Sitze in Reihe und Glied hat und komplett reibungslos funktioniert. Die Chance, dass eine Bombe all diese Teilchen so in die Luft wirbelt, dass daraufhin eine perfekte 747 entsteht, ist noch um einiges größer, als dass irgendein Haufen Schlamm sich zu einem komplexen Lebewesen entwickelt. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Bombe in einer Druckerei hochgeht und eine ordentlich gedruckte Bibel dabei entsteht, in der jedes Wort stimmt, alle Seiten da sind, die perfekt gebunden ist und alles, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, weil in einer Druckerei eine Bombe hochgeht, ist millionenfach höher, als der Zufall dafür verantwortlich ist, dass wir Menschen, Tiere und Pflanzen auf diesem Planeten haben. Ich sage es Ihnen, Sie brauchen mehr Glauben als ich, um von der Evolution überzeugt zu sein. Es ist so viel einfacher, daran zu glauben, dass es einen Gott gibt, der die Himmel und die Erde geschaffen hat. Hier steht also, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Hier geht es um Götzendienst, um Menschen, die ein Götzenbild erschaffen und es anbeten. Und wissen Sie, in unserer heutigen Gesellschaft, in der westlichen Gesellschaft, haben wir die klassischen Götzen zwar schon so gut wie verworfen, aber Götzendienst gibt es auch bei uns noch. In Kolosser Kapitel 3, Vers 5 heißt es, Habsucht ist Götzendienst. Wir beten den allmächtigen Euro an. Und wissen Sie, ich habe auch schon Christen getroffen, Leute, die von neuem geboren waren, die Gott in ihrem eigenen Abbild geschaffen haben. Ich bin schon Leuten begegnet, die meine Lehre über Gnade gehört haben. Genau darum geht diese Serie über den Römerbrief im Grunde, die früher so sehr in Gesetzlichkeit gefangen waren, davon eingepfercht und unterdrückt. Und als sie von der Gnade Gottes erfuhren, davon, dass Gott sie liebt und dass Gott ein guter Gott ist, da wurden sie vollkommen freigesetzt. Aber dann gingen sie auf einmal weit darüber hinaus, was uns die Bibel über Gott offenbart. Und mittlerweile glauben sie, dass Gott nichts außer Liebe ist, dass er niemanden bestrafen wird. Es wird keine Hölle geben. So etwas existiert doch gar nicht. Und auf einmal sind sie ganz hier drüben angekommen. Und letztendlich schaffen sie sich selbst ein Götzenbild. Sie kreieren Gott in ihrem Abbild. Sie gestalten Gott so, wie sie ihn gern hätten und ignorieren, was die Bibel zu sagen hat. Zum Beispiel heißt es in Hebräer Kapitel 2, dass Gott Jesus deshalb mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt hat, weil er das Böse hasst. Uns selbst wird in Römer Kapitel 12, Vers 9 aufgetragen, das Böse zu verabscheuen. Hasst das Böse, haltet fest am Guten. In Sprüche 8, ich glaube Vers 13, da heißt es, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Es gibt so viele Bibelstellen zu diesem Thema und trotzdem gibt es Menschen, die die Gnade Gottes nehmen und sich daraus ihr eigenes Bild von Gott zusammenbasteln und die Bibel vollkommen ignorieren. Sie beachten das Buch der Offenbarung überhaupt nicht, in dem steht, dass es eine Zeit geben wird, in der Zorn und das Gericht Gottes auf die ausgegossen werden wird, die ihn abgelehnt haben. Stattdessen schaffen sie sich einen Gott so, wie sie es gerne hätten. Das ist Götzendienst. Selbst wenn sich mittlerweile die wenigsten vor einem tatsächlichen Abbild aus Gold verbeugen, herrscht auch bei uns immer noch Habgier. Es gibt so viele Christen, die sich einfach die Teile der Bibel herauspicken, an die sie am liebsten glauben wollen, und so schaffen sie sich Gott frei nach ihren Vorlieben. Das ist Götzendienst, das ist die Errichtung eines Götzen. Und in Vers 24 heißt es, weil sie das getan haben, darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen, zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott auch dahingegeben, in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Hier geht es um gleichgeschlechtliche Beziehungen. Frauen, die mit Frauen verkehren. Vers 27. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt, in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Hier geht es um Homosexualität. Noch einmal, im ersten Kapitel des Römerbriefes zeigt uns Paulus, dass es in jedem Menschen eine intuitive Gewissheit von richtig und falsch gibt. In Kapitel 2 lesen wir, dass die Juden doppelt schuldig waren, weil sie nicht nur diese intuitive Gewissheit hatten, sondern auch die Erkenntnis des Gesetzes, das ihre Sünde hervorgehoben hat. Und Kapitel 13 zeigt uns, dass wir alle schuldig vor Gott sind. Wir alle brauchen einen Retter. Genau darauf will er hier hinaus. Aber ich möchte diese Verse hier im ersten Kapitel ganz besonders betonen, weil unsere heutige Gesellschaft die Richtlinien verworfen hat, die wir im Wort Gottes sehen, und sich stattdessen einen Götzen geschaffen hat. Sie halten sich selbst für weise und behaupten, dass wir uns irgendwie entwickelt haben und all das. Aber eigentlich haben sich gerade diese Leute zurückentwickelt, bis hin zur Perversion. Zu mir haben schon Leute gesagt, in der Bibel steht doch gar nichts über Homosexualität, das Wort wird da doch überhaupt nicht erwähnt. Junge, wie dumm kann man sein, bevor man aufhört zu atmen? Wissen Sie, das Wort Homosexualität ist erst vor ein paar hundert Jahren oder so entstanden. Ja, es handelt sich um eine moderne Begrifflichkeit, aber genau darum geht es in dieser Bibelstelle. Frauen brennen in der Begierde zu anderen Frauen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Wissen Sie, hier geht es um all die übertragbaren Krankheiten, AIDS und was dazugehört. Das ist nichts Neues. Junge, Homosexualität ist so weit weg von Gottes Idee, dass es überall zu Problemen führt. Und genau darum geht es hier. Und wir lesen hier, dass Gott sie dahingegeben hat. Homosexualität wird hier als Folge davon beschrieben, dass Menschen das intuitive Wissen von Gott in ihrem Innersten abgelehnt haben und sich sogar gegen Gottes Überführung von ihrer eigenen Sünde wehren. Und genau deshalb fängt Gott an, ihnen diese innere Stimme zu nehmen. Wissen Sie, in Johannes Kapitel 6, Vers 44 steht, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Anders formuliert, wir suchen nicht einfach selbst nach Gott, wir suchen Gott nur dann, wenn uns der Heilige Geist zieht. Und wenn der Heilige Geist aufhört, uns zu ziehen, dann suchen wir Gott nicht selbst weiter. Wissen Sie, wenn Sie diese Sendung heute auf einem christlichen Fernsehsender anschauen, dann besteht bei Ihnen eine gewisse Neugierde. Sie werden gezogen. Vielleicht suchen Sie Gott schon aus ganzem Herzen, aber selbst wenn nicht, dann besteht zumindest eine gewisse Neugierde und Sie wollen sich das Ganze einfach mal anschauen. Wissen Sie, was das ist? Das ist der Heilige Geist, der Sie zieht. Von alleine würden Sie dieses Programm niemals anschauen. Sie würden die Grundsätze des Christentums niemals in Erwägung ziehen. Sie würden von sich aus niemals über Gott nachdenken. Wenn Sie dieses Programm anschauen, dann weil Sie der Heilige Geist zieht und sich Ihnen offenbaren möchte. Aber ich kann es Ihnen garantieren, sobald er aufhört, Sie zu ziehen und Sie sich selbst überlassen sind, dann geht die Talfahrt los. Nun, Gott ist geduldig und ich glaube, dass er uns so oft bis zum letzten Atemzug nachgeht. Menschen werden noch auf ihrem Sterbebett von neuem geboren. Selbst der Dieb am Kreuz wurde von neuem geboren. Momente vor seinem Tod. Und gepriesen sei der Herr für seine Barmherzigkeit und Gnade. Aber nirgends steht, dass Gott uns versprochen hat, uns bis zum letzten Atemzug nachzujagen. Wenn Sie Ihr Herz verschließen und den Dingen Gottes den Rücken zukehren, seine Impulse immer und immer wieder verwerfen, dann gibt es kein Versprechen, keine Garantie, die eingreift. Gott ist nicht verpflichtet, Ihnen bis zum letzten Atemzug immer wieder neue Chancen zu geben. Und wenn er sich entscheidet, dieses Ziehen seines Heiligen Geistes einzustellen, die Überführung seines Heiligen Geistes, wenn er sie sich selbst überlässt, dann sind sie verdammt. Sie werden es niemals schaffen, Gott aus eigener Kraft heraus zu finden. Sie suchen Gott nicht. Sie finden Gott nicht. Wissen Sie, oft behaupten wir haben Gott gefunden. Aber in Wirklichkeit war Gott doch nie verloren. Wir sind diejenigen, die verloren waren. Gott ist uns nachgegangen. Gott hat uns zu sich gezogen. Und wenn er jemals damit aufhört, Junge, das wäre ein so fürchterlicher Zustand. Und genau das wird hier beschrieben. Wir sehen, dass jeder Mensch in seinem Inneren die intuitive Gewissheit hat, dass es Gott gibt. Aber sie können sich dem verschließen. Sie können sich selbst für weise halten. Sie können sich dieser Welt anpassen und diesen inneren Zeugen, den Gott in sie hineingelegt hat, ignorieren. Und wenn das passiert, dann wird Gott sie loslassen. Und hier wird beschrieben, dass Homosexualität eine Konsequenz des Ganzen ist. Dass Gott seinen Griff und diese tiefe Überzeugung gelockert hat, weil man sein eigenes Herz verschlossen hat. Und lesen Sie weiter, was da noch steht. Es heißt hier, und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben, in unwürdige Gesinnung, zu verüben, was sich nicht geziemt. Dieser Ausdruck unwürdige Gesinnung beschreibt, dass Gott diesen inneren Zeugen diese tiefe Gewissheit weggenommen hat. Noch einmal, es gibt Leute, die behaupten, überhaupt gar kein Wissen von Sünde zu haben. Entweder lügen sie, denn jeder Mensch hat eine intuitive Gewissheit im Herzen, oder sie sind mittlerweile so weit von Gott entfernt, haben ihn aus tiefstem Herzen abgelehnt, sodass es ihnen diese unwürdige Gesinnung gegeben und jegliche Überführung genommen hat. Und sobald das passiert, gibt es keine Hoffnung auf Errettung mehr, eins von beiden. Und ich persönlich glaube, die meisten Menschen haben ein Gewissen. Sie spüren, wie Gott ihr Herz überführt, aber sie leugnen es einfach. Aber es ist eine so gefährliche Situation, wenn man von Gott seiner eigenen unwürdigen Gesinnung überlassen wird und er einen nicht mehr zu sich zieht. Ich meine, es steht hier in Johannes 6,44, wer nicht vom Heiligen Geist gezogen wird, der kann nicht von selbst zu Gott kommen. Und dann steht hier voll von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, vollen Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke. Solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam. Junge, das ist doch, als ob man die Zeitung lesen würde. Egal, welche Zeitung Sie in unserem Land lesen, Sie werden all diese Dinge in erschreckendem Maße wiederfinden. Den Eltern ungehorsam. Junge, das ist heutzutage doch ganz normal. Unverständig, treulos, lieblos, also ohne jegliche Loyalität zur eigenen Familie, unversöhnlich, unbarmherzig, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Junge, das beschreibt doch 1:1 unsere heutige Welt. Ich will all das zur Sprache bringen, um aufzuzeigen, dass Gott einem Menschen gegenüber, der unentwegt dieser inneren Gewissheit von Gott widersteht und sie gar ablehnt, nicht verpflichtet ist, sich zu offenbaren. Er ist geduldig, aber nirgends steht, dass er nach ihrer Pfeife tanzt. Und ein Mensch kann die Grenze überqueren und an einen Punkt gelangen, an dem es kein Zurück mehr gibt und Gott ihn dieser unwürdigen Gesinnung überlässt. Und diese unwürdige Gesinnung wird mit all den Dingen beschrieben, die unsere heutige Gesellschaft geradezu charakterisieren. Homosexualität wird hier ganz klar als ein Punkt beschrieben, der selbst, wenn er die Grenze nicht übertritt, einer der letzten Schritte ist, bevor Gott kurzen Prozess macht. Und unsere Gesellschaft drängt geradezu in diese Richtung. Römer Kapitel 1 verdammt genau dieses Verhalten als unwürdige Gesinnung. Junge, wir müssen uns mehr mit dem Wort Gottes beschäftigen. Lassen Sie mich zum Schluss noch einmal auf dieses Buch hinweisen. Im Grunde handelt es sich hier um eine Zusammenfassung der ersten 9 Kapitel des Römerbriefes. Ich glaube, es würde Ihnen ein Segen sein. Dazu gibt es auch noch CDs, DVDs und einen Studienführer. Hören Sie einfach den Ansagen zu und rufen Sie uns heute noch an oder schreiben Sie uns.